Schwungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margot Morgenstern und Daniel Boost.
Bonjour!
Hello!
Bonjour!
Was geht ab? Wie geht's dir?
Ich hab mir voll den Gaumen verbrannt, ey. So, jetzt das direkt. War auch schon das Beste aus meinem Sommer.
Und das ist heute Morgen passiert. Hast du dir heute Morgen schon den Gaumen verbrannt?
Nein, das war gestern. Ich habe zu Mittag eine Pinsa gegessen und die war offensichtlich ein bisschen too hot to handle. Und dann habe ich mir hier so den Gaumerino verbrannt.
Oh Gott, was ist Pinsa nochmal?
Gute Pinsa. Frage. Das ist irgendwas wie Pizza, aber der Teig ist super special und ich kann es nicht erklären. Schmeckt aber ganz gut.
Ist sie von Capi, Capital Bra oder Pinsa? Ist da irgendein Rapper, den ich jetzt noch nicht kenne, MC Pinsa? Die sind doch jetzt alle am Start.
Aus Versehen habe ich mal kein Produkt gegessen, das von irgendeiner Rapperin oder Rapper stammt. Von daher.
Aber ich habe gestern am Dirty getrunken, Margot. Das war krass.
Ja, echt?
Von Charizzle, ja, dieser Lollipop-Geschmack oder so war das. Und ich sag mal, das, was drauf stand, war auch drin. Es war schon, es könnte auch in der BASF gefertigt worden sein. So ein bisschen chemisch ist es schon. Ich weiß
auf
nicht,
einer
ob das
Skala von 1 bis, ich krieg jetzt gleich Diabetes bei einem Schluck, wo war es ungefähr von der Süße her?
Also ich habe die ganze Nacht wach gelegen und meine tote Oma gesehen. Ich würde sagen, so,
Okay.
Ich war schon kurz vor, wie soll man sagen, kurz vor dem Peaks. kurz vor, jetzt müssen wir messen. Also schon so 12. Das
geil.
War schon das zu viel. Ich war teigig danach, sagen wir so.
Aber das ist schon krass, ne? Also mittlerweile gibt's diesen Tee, diesen Eistee auch bei uns im Dorf in der Tankstelle. Also der Vertrieb davon ist schon Wahnsinn.
Brutal, gerade dieser, der Brattee, ne, von Capi, der ist ja wirklich überall.
Nee, ich habe hier von der Shrizzle den Tee. Den habe ich bei uns in der Dorftanke gesehen.
Ah, krass, aber den gibt's ja noch gar nicht so lange, oder? Also den habe ich jetzt letzte Woche, glaube ich, das erste Mal wirklich wahrgenommen im Supermarkt. Und Capi gibt's ja schon.
Ich glaube, es ist schon zwei Wochen oder so, ist gelauncht.
Aber beste Marketing-Idee, Haftbefehl macht jetzt ja auch seinen Tee. Und wie wird er heißen, Margot? Hast du schon gehört?
Hafttee?
Nein, Hafttee. Ja, muss ich schon sagen, vielen Dank an die Marketingabteilung. Da gab es mal wieder einen Applaus morgens nach der Idee.
Seitdem ich auch in dieser Branche arbeite, halte ich mich zurück, was diese Sachen angeht. Das ist manchmal so eine Gruppendynamik, die kann man nicht mehr aufhalten. Und dann sitzt man da und denkt bei sich auch, das ist super.
Genial. Naja gut, also wir haben uns jetzt wirklich schon länger nicht mehr gehört. Ne? Ich weiß gar nicht mehr. Also jetzt auch privat eigentlich haben wir ewig
also
nicht mehr telefoniert.
Im Prinzip haben wir mit dem mit der Aussage, dass wir eine Sommerpause machen, auch mit unserer Freundschaft eine Sommerpause gemacht. Und so einfach nur so geschrieben, ja, wann geht's denn wieder los? Ja, ich weiß nicht, ich brauche vielleicht noch ein bisschen. Das war so die Kommunikation eigentlich.
Ja, da weiß man auch mal direkt, wo man steht, nach so ein Jahr Podcast, dann mal so ein Sommerpäuschen, Kontaktabbruch. Das ist ein bisschen wie beim Mitbewohner nach dem Studium. Wir waren die besten Freunde. Ich habe nie mehr was von dem nach dem Studium gehört. Liebe Grüße nach St. Ingbert Saarland. Da geht jeder seinen Weg, sag ich mal.
Naja, gut, manchmal entwickelt man sich ja auch in eine andere Richtung und dann passt das irgendwie nicht mehr so.
Ja, richtig. Naja, nee. Jetzt geht's hier in eine falsche Richtung. Das war einfach nur die Kontaktunfreudigkeit beiderseits, würde ich sagen.
Ja,
das ist,
naja, gut.
Aber man braucht wirklich eigentlich immer, wenn man so einen, der halt, oder eine, die so ein bisschen dann den aktiven Part hat, oder? Das ist schon besser. Aber bei uns schläft das, wie wir sehen, relativ schnell ein, wenn wir keine gemeinsame wöchentliche Aufgabe haben. Naja.
Nein, ich habe ja auch immer an dich gedacht, Daniel. Also in meiner Kathedrale des Herzens, da war immer ein Licht für dich an.
Und ich habe dich einmal bei Insta markiert. Einmal.
Stimmt.
Also so, das war auch nonverbale Kommunikation, so ohne Kontext einfach mal. Wie geht's?
Habe ich mich gefreut, habe ich da habe ich gedacht, cool, Alter.
Ja, es sind die kleinen Dinge, ne? Ja. Auch im Leben. So.
Nee, aber Daniel, ich denke, es ist ja auch, also wir haben ja hier eine Zeit miteinander verbracht, die war anstrengend und schwierig. Und ich denke, man muss einfach auch mal kurz eine Pause machen, um wieder wertschätzen zu können, was man an der anderen Person hat. Und auch wieder Dinge erzählen zu können. Weil ich glaube, irgendwann ist auch einfach die Luft raus. Und wenn man sich da jede Woche unterhält, ja, da kommt manchmal vielleicht auch nicht mehr viel Neues bei rum. Deshalb ist so eine Pause zum Regenerieren, zum Kreativwerden, zum Schöpfen, ist gar nicht so schlecht. Deshalb machen wir nach dieser Folge auch wieder eine Pause.
Ja. Ja, genau, wir erscheinen jetzt jährlich.
Das war auch toll.
Nee, aber da muss ich dir recht geben. Und ich glaube, es war auch wirklich gar nicht so schlecht, dass wir auch privat uns nicht gehört haben. Halt für den Podcast.
Ja.
Für das Zwischenmenschliche steht auf einem anderen Tablet, aber darum soll es heute ja auch nicht gehen.
Zwei bei Kalbers.
Das wäre geil, sowas mal zu moderieren. Aber da sind wir bei alten Themen. Aber wie war dein Sommer? Warst du irgendwie weg? Und ich weiß das wirklich nicht, ne? Gut, wir sind immer noch, wir leben immer noch in einer Pandemie, klar. Aber warst du irgendwie weg? Oder hattest du, was war? Erzähl mal.
Ja klar, also ich hatte einen ganz fantastischen Urlaub mit meiner hochschwangeren besten Freundin. Wir haben so richtig einen drauf gemacht und sind nach Baden-Baden gefahren.
Oh.
Und klar, ich muss sagen, ich war selten an einem Ort, wo ich mich so willkommen, wohlgefühlt und angekommen gefühlt habe, wie in Baden-Baden. Wusstest du, dass Baden-Baden von ganz vielen russischen Menschen unterwandert wird, weil das so eine luxuriöse Stadt ist und weil früher, wie heißen die alle, Tolstoi und so, das war so eine Residenz von denen. Da sind die im Sommer nach Europa und haben sich in Baden-Baden niedergelassen, haben die schönen Bäder genossen und den Ausblick und den Schwarzwald, das gute Essen, den guten Wein. Und das hat jetzt auch die Russen dorthin gezogen. Es gibt ganz viele Immobilienmakler dort, die ausschließlich für den russischen Markt abgestellt sind, um dort dann reichen Oligarchen und Oligarchinnen eine Residenz zu vermitteln dort. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da fühle ich mich auch zu Hause. Weil ich bin ja auch so ein bisschen so eine Luxustante geworden.
Ja.
Und Rentner. Rentner sind dort auch viele. Das ist,
ja, das
fühlt
mich ab, ja.
Das ist schön, weil wenn du nämlich in eine Lokalität gehst und auf einmal den Altersdurchschnitt um 30 Jahre runterschraubst. Das hat sich für mich als fast 30-jährige Person auch wahnsinnig teuer angefühlt. Ich habe gedacht, ich bin jetzt hier wieder ein Teenager und muss mich erstmal beweisen und ich kann noch aufmucken, ich muss nicht erwachsen sein und so. Das ist eine ganz tolle Erfahrung. Und was auch schön war, in den Drogeriemärkten, da gibt es doch immer so Haarfarben, ne, wo man sich selber die Haare färben kann. Und das Sortiment an Farben, das ist irgendwie immer so abgestimmt an Leuten, die viel einkaufen. Also bei uns sind es meistens irgendwie so Brauntöne und Blond. Und in Baden-Baden war es hauptsächlich Grau. Das hat mir auch sehr, sehr gut
Silber,
gefallen.
Silber, wenn dann schon. Das
ja,
war
es ist ein Silberglanz. Oder so ein Pudel-Lila. So Farben waren da. Das war ganz schön.
Farbe weise. Na, aber cool, Baden-Baden. Ja, das glaube ich, dass das zu dir passt. Zwischen den OligarchInnen würdest du da reinpassen. Und dann
ja,
auch mit Kunstpelz
also,
und dann so da, ich habe einen Freund, der ist bei der FDP. Also bekannter, sagen wir lieber so dann in dem Kontext. Und der ist auch immer ganz sympathisch nach Baden-Baden zum Pferderennen. Und hat da ein bisschen
ja.
gewettet. Das kann man auch machen. Das wird doch auch, das ist doch wirklich.
Ja, aber weißt du, was wirklich sympathisch an Baden-Baden ist? Also abgesehen davon, dass die Menschen, das ist ja auch das Geile daran, ne? Ich bin ein bisschen Botschafterin von Baden-Baden gerade. Das ist nicht alles so so luxuriös aus. Überall ist so Cartier, Hermes und bla und sowieso. Und dann kommst du dahin und alle reden halt dieses tiefste Schwarzwald, Schwaben, was badisch. Das passt halt gar nicht. Das ist so schön. Und dann, was ich sehr sympathisch fand, es gibt dort keinen McDonald's mehr in der Innenstadt, weil das nicht ins Stadtbild gepasst hat. Das ist doch toll.
Ja, wie in Dillingen hier. So, da waren wir dann. Krass, ähnlich. Wirklich. Also war das denen zu, wieso, also quasi zu upper class, so ein McDonald's, zu ja. sehr Arbeiter. Dann, ja. Ah ja, gut, das verstehe ich. Das kann ich gut nachvollziehen. Ja, und wie ist es jetzt? Bist du jetzt schon offiziell die Botschafterin von Baden-Baden oder nur für dich? Und ist das jetzt so eine Art Fantasiereise?
Also ich sag mal so viel. Nachdem wir aus Baden-Baden zurückgekommen sind, war die Hochzeit meiner anderen besten Freundin. Und auf der Hochzeit habe ich sehr von Baden-Baden geschwärmt, weshalb danach dann Menschen sogar dorthin gefahren sind. Also wenn Baden-Baden das hört, ja. was sehr wahrscheinlich ist, meldet euch. Ich mache das sehr gerne. Ich mache sehr gerne Stadtmarketing mit euch, für euch. Und ich würde gern dort wohnen, in irgendwie so einer großen Wohnung, falls da was frei ist. Meldet euch.
Ja, das ist doch wirklich mal sympathisch.
Ist auch wirklich toll dort.
Ja,
das
absolut.
Ist wirklich schön. Denn das ist so der Kuchen. Ich habe so einen richtigen Rentnerurlaub gemacht. Also Kuchen essen und dann noch Käsespätzle und Fädlesupp und hier ein Weinchen und da noch ein Bierchen. Also es war ganz toll. Ab und zu ein bisschen rumgelaufen, sich die Sachen angeguckt. Der schönste Urlaub ever.
Für alle Zeiten. Also mehr geht nicht. Wie gesagt, liebe...
Mehr geht nicht.
Liebe...
Also selbst wenn ich irgendwann wieder die Welt bereisen wollen würde, könnte und so. Ich glaube, das wird nicht besser als Baden-Baden.
Ja, finde ich auch. Scheiß auf Amerika etc. So diese ganzen Kontinente, die man bereisen könnte. Scheiß auf Australien oder was, sonst kenne ich keine Kontinente. Baden-Baden. Wir bleiben hier. Das ist auch ganz im Sinne der Pandemie, würde ich sagen. Das, was hier ist, in der Nähe ist, so irgendwie anpreisen, also so übertrieben anpreisen, dass man wirklich nur noch hier bleiben will, für sich, dass es zur eigenen Realität wird und auch alle anderen quasi nur noch hier bleiben wollen. So finde ich gut. Machst du gut, Marlo.
Ja, es ist aber auch so.
Ja.
Früher, guck mal, der Adel. So. Und der Adel ist ja wohl ausschlaggebend für alles, was man im Leben tun sollte. Und früher ist der Adel aus ganz Europa dort hingereist und hat da im Sommer residiert. Also das kann ja nur ein Qualitätsprodukt sein.
Ja, wie der Adel. Ja, genau. Das stimmt. Die Monarchen und Monarchinnen ist immer, sage ich mal, ein Zeichen für Qualität. Aber wo du vom Adel sprichst, da sind wir auch bei meinem Sommerprogramm. Ich habe nämlich angefangen, Game of Thrones zu gucken. Und
nein.
Ja, jetzt endlich mal nach so vielen Jahren. Das war wunderbar. Da bin ich auch weggefahren, weil ich war ja in Quarantäne. Und da habe ich in der Quarantäne angefangen, Game of Thrones zu gucken. Das war meine Sommererfahrung. Deswegen reden wir lieber über Baden-Baden.
Aber wie weit bist du jetzt, hast du das durchgeguckt? Bist du jetzt voll drin in, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus?
Nee, irgendwie.
Der Winter kommt.
Der Winter kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich müsste jetzt eigentlich sagen, wie geil das ist und wie krass und wie blöd, dass ich jetzt so lange gewartet habe. Aber ich bin immer so schnell müde. Und dann schlafe ich immer ein und ich habe das jetzt quasi durchgeguckt, aber könnte dir nicht genau sagen, um was es geht. Also, ich glaube, das ist, weil ich die ersten zwei Folgen nicht richtig geguckt habe. Das ist wie im Englischunterricht so ein bisschen, wenn man die Basics nicht kann, ne? Oder wie im Matheunterricht so. Dann kannst du es vergessen. So ist das, glaube ich, auch bei Game of Thrones.
Also sind die ersten beiden Folgen eigentlich die Basis für die ganzen 700 Staffeln
Ich glaube schon. Oder ich müsste es jetzt nochmal gucken. Ja, es ist doof gemacht. Also ich, wie soll ich sagen? Es war nicht die beste Entscheidung, aber auch die schönste meines Sommers. Und das sagt einiges aus.
Geil! Nee, ja, Quatsch. Aber willst du mal von deiner Quarantäne-Erfahrung sprechen oder ist dir das unangenehm?
Nee, kann ich machen. Aber ich hatte ja kein Corona. Ich war ja nur in Kontakt mit einem Menschen, der Corona hatte, ohne es zu wissen natürlich. Mittlerweile bin ich doppelt geimpft, da ist mal ein bisschen, sag ich mal, jetzt müsste ich das, glaube ich, nicht mehr machen. Aber ich war 10 oder 11 Tage, war ich in Quarantäne zu Hause. Ich glaube sogar kurz nachdem wir aufgehört haben zu rekorden, also richtig geil in die Sommerpause gestartet. Und war toll. Wie sagt man, Selbsterfahrung? So ein bisschen wie ein Schweigekloster, nur mit Netflix. Also war, wie soll ich sagen, ich habe gar nicht gewusst, wie viel man in seiner Wohnung hin und her gehen kann. wie sehr man sich über das Behördenwesen in Deutschland dann doch nochmal zwischendurch aufregen kann, aber dazu vielleicht später mehr. Aber nein, die haben das ganz toll gemacht, ich habe mich wirklich super betreut gefühlt, ich hatte nie Angst. Ich bin auch nie...
Telefonisch erreichbar, war auch immer super.
Ja, ich ja voll, wirklich. Also auch ganz liebe Grüße ans Gesundheitsamt. Wenn ich da jemanden erreichen wollte, um einfach mal zu wissen, bin ich krank oder nicht, kein Problem. Da hat man auch nicht panisch 15 bis 20 Mal hintereinander angerufen und nie ist jemand rangegangen. Zum Glück ist das nie passiert. Also wirklich super, Hut ab. Ich habe mich super betreut gefühlt. Und aber was schön war, woran ich mich wirklich hätte gewöhnen können, wenn Leute für dich einkaufen gehen und dir praktisch die Lebensmittel nach Hause bringen, so. Wenn man einfach, ja, okay. Oh, das war so gut, Margot, ja. Und wenn du dann einfach nur so eine Liste schickst bei WhatsApp, dann bekommst du das. Und die Leute sind so freundlich, weil die alle Angst haben, dass dir was passiert.
Okay. Gibt's da nicht auch so ein Syndrom, wo die Leute das irgendwie vorspielen, damit sie mehr Aufmerksamkeit kriegen?
Ja, die Gefahr hatte ich auch kurz, Quarantänetag 13, der dann eigentlich schon nicht mehr existent war, aber vielleicht ja doch. Eigentlich hätte ich...
Du hast aber eine WhatsApp rundgeschickt, also das Gesundheitsamt hat sich gemeldet, ich muss leider noch 14 Tage zu Hause bleiben.
Es ist doch schlimmer, als alle erwartet haben. Ich kann noch 4 Wochen nicht raus, aber man gewöhnt sich dran. Also so auf so eine ganz komische Art und Weise und ich habe so einen ganz neuen Rhythmus für mich entwickelt. Ich habe halt in den ersten Tagen versucht, so morgens früh aufzustehen und die Wohnung aufzuräumen und alles so Ordnung zu halten, dass man so eine Tagesstruktur hat. Aber wenn man sich der einmal so verweigert und dann quasi dem Chaos hingibt, ne, und da bin ich ja vorne mit dabei dann und relativ schnell, dann ist vorbei. Und so war es dann irgendwann. Und auch dann sieht man, ich kann irgendwann mal, muss ich mal so, also an den Einkaufslisten, die ich den Leuten geschickt habe, was sie mir bitte mitbringen würden, sieht man auch ein bisschen meinen geistigen und körperlichen Verfall. Am Anfang noch so Obst und Gemüse, Vitamine, wenn man es dann doch hat, am Ende nur noch Quatsch. Ich habe wirklich am Anfang, also das Obst und das Gemüse, was ich am Anfang mitgebracht bekommen habe, habe ich dann am Ende der Quarantäne verfolgt weggeworfen. Man verfällt. Nein. Ich bin wirklich verfallen so ein bisschen, aber egal. Jetzt, ich bin immer noch da. Nee, ist ja jetzt auch schon wieder 8. Yay. Ist ja auch schon wieder 8 Wochen her. Ich bin wieder fit. Und ich bin quasi in Urlaub gefahren im Sommer, 10 Tage in Quarantäne, aber ich fahre jetzt im September noch weg. In 2 Wochen fahre ich noch in den Oberammergau. Ich weiß es nicht. Nach Bayern, wandern.
Keine Ahnung, ist das eine Insel?
Ja, ist eine Insel in Bayern.
Auf Oberammergau.
Ist eine Insel in Bayern und ich glaube, da ist das ganze Jahr über Weihnachten. Also da gibt's so Läden, da kann man dann durchgehen und dann ist es eigentlich Hochsommer. Und man kann trotzdem, läuft da so Weihnachtsmusik und ist ganz, ganz, ich will es nicht kitschig, sondern eher romantisch geschmackvoll nennen, dekoriert. Und dann sind dann so Krippen und so solche Figuren und Jesus und was weiß ich nicht alles. Und da ist das ganze Jahr Weihnachten, da gehe ich dann hin. Um noch ein bisschen verrückter zu werden.
Daniel, ich sag mal so, also wenn man sich so unsere Urlaube anhört, ne, könnte man wirklich meinen, dass wir vielleicht jenseits der 60 sind.
Ich habe jetzt erfahren, dass man fürs Schloss Neuschwanstein muss man Karten vorbuchen, Margo. Und ja, da bin ich gerne.
Nein.
Ja, für die Information, ja, um die zu haben, bin ich gerne jenseits der 60. Weil überleg mal, man ist cool, noch fast 30 und dann stehst du da am Schloss Neuschwanstein und kommst nicht rein. Ja.
Ja, ja.
Da bin ich doch gerne so resolut schon und guck mir das alles vorher an, wie so ein alter Knacker. Ist doch egal. Ja, die Urlaube sind.
Nee, hast du recht, ist so. Das ist das. Ja.
Ich mache im Oktober noch einen Wanderurlaub in Hessen. Also es ist, wie es ist. Man ist nur noch.
Also da traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, was ich jetzt im September noch in meinem langen Urlaub mache.
Ja, ich weiß das ja und das ist wirklich wild.
Ich habe dich aber auch gefragt, ob du mitkommen willst. So ist es
ja
nicht.
Ja, aber ich bitte dich. Ich bin froh. Ich bin wirklich, gestern Abend hatte ich eine Veranstaltung bis 22 Uhr. Ich bin eben aufgestanden. Wir nehmen gerade morgens auf. Mir tut alles weh. Alles. Also, dann erzähl mal von deinen Urlaubsplänen.
Also, nach diesem schönen Rentnerurlaub habe ich mir gedacht, ich muss noch was machen, was Menschen vor 30 machen. Und zwar feiern gehen. Und deshalb, weil ich da sowieso jedes Jahr war, außer letztes Jahr, habe ich mir ein Ticket fürs Reeperbahn-Festival gekauft und werde in Hamburg dann leben für ein paar Tage und dort musikalische Ergüsse in mich aufnehmen und auch Bier.
Ja, diverse. Sehr gut. Sehr gut.
Und ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich das wirklich immer doll geliebt habe in Hamburg, also sowohl das Festival als auch Hamburg an sich. Und ja, das ist, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte in diesem Sommer so zwei Partysituationen und die haben mir nochmal gezeigt, dass es sich lohnt zu leben.
mir läuft gerade eine Träne das Auge raus. Geboren, um zu leben. Vor allem, das Lied ist auch schon 15 Jahre alt, weißt du?
Nee, aber ohne Scheiß. Also das war jetzt so, das ist ja kein Geheimnis, dass diese ganze Zeit mit uns allen irgendwie was ganz Schlimmes macht auch und dass man da also komisch wird, verständlicherweise.
Witzig, ja.
Und das war einfach so, ich habe das, was mir am meisten Spaß macht, also rauszugehen, unter Menschen zu sein und Musik zu genießen und so, das wurde einem ja genommen. Und ich habe das auch alles verstanden und ich würde es auch wieder machen, um andere Menschen zu retten und auch mich. Aber es hat mir ganz viel von meiner Lebensqualität weggenommen. Als ich dann das erste Mal auf einer Party war, also draußen natürlich und auch alles eingehalten und so, aber wieder andere Menschen zu sehen, die ich jetzt die letzten anderthalb Jahre nicht gesehen habe, mich zu unterhalten, zu lachen, Musik zu hören, ein bisschen angetrunken zu sein in Gesellschaft, das war einfach so ein Aufweckungsmoment irgendwie. Also das hat ganz viel in mir gemacht und dann war ich noch auf einer Party, also Rocco del Schlacco ist bei uns ja so ein Festival, das auch nicht stattgefunden hat dieses Jahr. Und eine Freundin wohnt in der Nähe des Festivalgeländes und hat dann so eine Rocco del Schlacco Party gemacht quasi. Und da war ich einfach, ich bin um 10 Uhr da angekommen und habe bis um 3 Uhr durchgetanzt. Das war einfach so ein Gefühl, wieder irgendwie unter Menschen zu tanzen und komplett abzuspacken und so. Also ganz seltsam, was das für eine Freude gebracht hat. Ich saß in dem Auto, als ich nach Hause gefahren bin und habe einfach den ganzen Weg über nur gegrinst.
Absolut.
Und das möchte ich gern dann noch im September wieder mitnehmen auf dem Reeperbahn-Festival, bevor dann vielleicht ein langer Herbst-Winter kommt, der eventuell nicht so schön ist. Aber wir sind ja beide durchgeimpft, vielleicht ist es für uns dann nochmal cooler.
Ja, da gebe ich dir recht. Das war jetzt ja ein bisschen was du gesagt hast. Da würde ich gerne zu ein paar Punkten was sagen. Erstes Mal, also zuerst, ich bin wirklich neidisch auch, dass ich nicht mitfahren kann zum Reeperbahn-Festival. Das fällt natürlich jetzt gerade wirklich zusammen mit dem Oberammergau-Urlaub, sonst wäre ich da wirklich dabei gewesen und den haben wir schon lange gebucht. Und da muss ich dir recht geben, also ich will jetzt ja meinen Sommer jetzt hier nicht so ganz negativ darstellen, die Quarantäne waren 10 Tage, auch wenn es mir vorkommt wie 3 Monate. Das ist wirklich krass so, ne? Im Rückblick denke ich so, okay, ich hatte vom Sommer gar nichts, ich war den ganzen Sommer in Quarantäne und es waren einfach nur 10 Tage, also das fühlt sich wirklich irgendwie komisch an. Aber da gebe ich dir recht, vor 2 Wochen oder so hatten wir uns auch mit ein paar Jungs getroffen und haben einen getrunken, also auch schon so ab mittags. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Alle frei, die Situation ergab sich und das war wirklich vor Prä-Corona das letzte Mal, so 2019 oder so, dass wir uns in der Konstellation gesehen haben. Und irgendwann so nach 3-4 Stunden, wir hatten dann noch alle einen sitzen, so ein bisschen, das muss ich sagen, es war auf jeden Fall noch hell, also noch lange hell. Und ich erinnere mich dann auf einmal an so eine Situation, wie wir da alle stehen, alle so jetzt mindestens 30 oder über 30, manche auch schon noch ein bisschen älter und so zusammen nur ein paar Jungs so ganz verrückt, wie soll ich es anders sagen, so auf so Spice Girls und so abgehend. Ne? Also wir haben geil. So in einer Sekunde haben wir noch am Tisch gesessen, so in meiner Erinnerung und haben halt irgendwie geredet und der anderen stehen wir da und wirklich, ich erinnere mich da an so einen Blick, ich guck so, sag ich mal, über die Tanzfläche, die quasi im Garten war, wo dann so ein paar Jungs gestanden sind und alle nur am Grinsen und sich so gegenseitig, ich habe wirklich gedacht, die sind alle wieder 14 und springen da so rum und keine Ahnung, also da hat man richtig gemerkt, so okay, das fehlt jedem so einfach zusammen zu sein, wie du gerade gesagt hast und das waren wirklich nur so 5 Leute, waren wir 6 mit mir und weil das so, das war auch, ich habe wirklich so diesen, kennst du das, wenn man so, das hört sich jetzt blöd an, so Lebensmomente, wenn man wie so diese Momente so fotografiert und will die praktisch so für immer in seinem Kopf gespeichert haben, auch wenn sie total banal sind. Und das war so ein Moment, habe ich mir gedacht, okay, das will ich jetzt gespeichert haben, nach den 2 Jahren. Und wir sind jetzt nur zu sechst und alle lachen und springen hier so rum. Und das war irgendwie, das war berührend.
Kann ich total verstehen.
Und ich verstehe das auch voll so, dass du dann zurückgefahren bist und die ganze Zeit gegrinst hast und so. Und es ist ja wahrlich noch nicht vorbei, die ganze Kacke. Aber man kann irgendwie, hat man das Gefühl jetzt auch so, wenn man geimpft ist, finde ich, dass man so ein bisschen durchatmen kann so. Und natürlich ist das auch, ja, eigentlich sollte man nicht so tief durchatmen, weil wie du sagst, der Herbst, Winter wird wahrscheinlich, wie er wird. Aber das sind so Endorphinschübe oder so eine Art von Glücksgefühl, das finde ich, also ich habe das vorher nicht gekannt, vor der Pandemie, weil man ja auch noch nie so in so einer Situation war. Weißt du, wie ich meine? So dieses, keine Ahnung, frei ist so blöd, irgendwie das zu sagen, aber weißt du vielleicht, wie, was ich meine, Margot?
Ja, total. Also es ist ja auch irgendwie so, dass die letzten 2 Jahre auch andererseits so viele Konflikte aufgekommen sind, die dich irgendwie so ein bisschen, sagen wir mal, negativ auf die Zukunft blicken lassen. Und wenn du da keinen Ausgleich hast, irgendwie mal komplett nuts zu gehen, also komplett crazy zu sein und ja, halt alle Hemmungen zu verlieren und so, dann macht dich das ja ganz wahnsinnig. Wenn du immer nur in dieser Blase bist, gefangen aus, hier sind schlechte News, das hier wird noch beschissener, ach so, das Klimadings ist jetzt 10 Jahre schon vorher, blöd, ja, ne, dann kriegst du alles so immer auf dich reingeprasselt und du hast halt nie diesen Spaßmoment. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle Hedonisten werden müssen, aber dieser Ausgleich hat halt jetzt die ganze Zeit gefehlt und da habe ich dann diesen Sommer mit diesem Moment, den du auch beschrieben hast, halt voll gemerkt, dass das, die Probleme gehen dadurch nicht weg, aber es macht irgendwie was mit dir, dass du es für einen Moment vergessen kannst, ist schwierig zu sagen, aber dass du da mal so eine kleine Leichtigkeit fühlst. Und das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich. Sonst wären wir alle ganz, ganz schlimm.
Das ist dann schlecht.
Und vielleicht auch ein bisschen crazy.
Ja, voll. Also ja. Voll, ich gebe dir absolut recht. Und diese Leichtigkeit geht dann auch verloren, wenn man praktisch wirklich nur, also man ist ja irgendwie doch dann ein soziales Wesen. Und das merkt man ja vor allem in der letzten Zeit. So, ich bin ja auch ein Mensch, der dann sagt, ja, ich komme mega gut alleine klar und ich muss jetzt nicht ständig unter Leuten sein. Aber wenn man es dann nicht kann, dann merkt man erstmal, wie man es vermisst. Ne? Und deshalb so. Und beim,
ja, du suchst dir halt selbst
genau,
aus.
Genau, ja, genau.
Wenn ich sage, ich will jetzt gern lieber das Wochenende für mich haben, dann ist das ja meine freie Entscheidung. Aber wenn es heißt, ich mache das jetzt, weil sonst vielleicht meine Verwandten sterben, dann ist das ja wieder ein anderes Ding.
Ja, voll easy. So ganz genau. Ja, ja, so ist es. Das stimmt. Und wenn man was, ja, man vermisst immer das, was man nicht haben kann. Ne? Naja. So ist es, so ist der Mensch. Und aber diese Leichtigkeit und wenn man halt, ich habe gemerkt, wirklich noch einmal auf die Quarantäne zurückzukommen, weil das wirklich speziell war, vor allem, ne, wenn du irgendwie morgens dann so einen Anruf, also das hat dann geklappt, von so einem Gesundheitsamt-Mitarbeiter bekommst und das war samstags morgens und der so, ja, begeben Sie sich jetzt bitte nach Hause, wenn Sie unterwegs sind, der belehrt einen dann praktisch so, was da auch über die Risiken, was dann passieren kann, wirklich, ne, und dann habe ich schon gemerkt, so, okay, Daniel, scheinbar lässt du dich nur so minimal davon beeinflussen. Mir ging's gut, ne? Ich hatte keine Symptome, gar nichts, ne? Aber ich habe ja, aber nach dem Gespräch, der hat mich angerufen und ich war bei mir unten im Haus im Flur und musste und bin dann so schockiert direkt da stehen geblieben und habe im Flur mit dem telefoniert und musste dann die Treppe hochgehen zu meiner Wohnung. Und bin dann diese, du kennst das, keine Ahnung, 10 Stufen hochgegangen und war dann direkt völlig außer Atem und hab gedacht, alles klar, ich bin auf jeden Fall krank, er hat's. Super, Buschi, klasse. Und also man bildet sich dann auch irgendwie mega schnell was ein oder steigert sich so rein, also zumindest ich. Aber was ich eigentlich sagen will, noch einmal auf die Quarantäne zurückzukommen, wenn du dann wirklich so beschränkt bist auf Telefonate und auch so Videocalls und so, das ist cool. Aber wenn man dann so, man hat ja mega viel Zeit und dann so viel Social Media und Nachrichten und so konsumiert und keinen Kontakt so richtig zur Außenwelt hat, also so einen persönlichen Kontakt, dann wird man auch wirklich rammdusig. Weißt du, wenn du dann wirklich nur so, dann denkst du ja wirklich, die Welt ist nur noch schlecht und nur kaputt Und so, das ist mir richtig so gegangen. Ich bin dann aus der Quarantäne raus, habe mich wieder mit Leuten getroffen und habe direkt gemerkt, okay, die Welt ist doch nicht so schlecht, die sind jetzt alle gar nicht am Arsch, sondern so ein gewisser Prozentsatz. Und der Hauptteil ist eigentlich ganz okay, denke ich. Und das ist doch auch so eine Leichtigkeit. Das ist so eine Leichtigkeit, die wir alle haben sollten. Die habe ich auch bei dem Kanzler Triell gemerkt, als ich das geguckt habe letzten Sonntag. Super Fragen von RTL, vielen Dank dafür. Und auch danach die Runde, die hat das super gemacht. Da habe ich auch so eine Leichtigkeit gespürt mit Günther Jauch als Politexperte oder so einer Politexpertin.
Da war doch auch Frauke Ludowig.
Ja, die hat das Ganze moderiert und auch habe ich gar nicht gewusst, dass sie jetzt Politikexpertin ist, Mozzi Mabuse. Ich sag mal so, ist ja auch egal. Hauptsache, die Runde wird irgendwie voll und man kann ein bisschen kommentieren. Also, da spüre ich allgemein so eine Leichtigkeit. Und was witzig ist.
Ja, aber ja. Da muss ich kurz. Sorry, ich muss da kurz einwirken, weil es kann ja auch sein, dass Menschen, die nicht unbedingt viel mit Politik zu tun haben, aber die richtigen Fragen stellen könnten. Weil, wenn du da so in dieser Politikblase drin bist, dann hast du ja gar nicht irgendwie den Blick auch für die Menschen, die außerhalb sind, die auch tatsächlich von der Politik, von den Auswirkungen betroffen sind. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht, wenn da nicht nur irgendwelche studierten Lackaffen sitzen, absolut, sondern halt auch Menschen aus dem wahren Leben oder aus dem Showbiz. Das ist ja auch ein bisschen ja, wahres Leben.
Genau, ich wollte gerade sagen, jemand aus dem Showbiz, der quasi das wahre Leben repräsentiert. Willkommen bei RTL. Ja, gebe ich dir recht, aber warum sitzt dann da nicht wirklich jemand aus dem wahren Leben? Das wäre doch cool. Aber
ja, weil das macht dann betroffen.
Ja, das stimmt.
Die Politiker, wie es wirklich ist, und dann sind die nachher traurig oder
ja,
so.
Ja, das stimmt. Das geht dann für RTL zu weit. So, da sitzen in der Redaktionskonferenz und machen dann so, ja, wir müssen auf jeden Fall seriöser werden, aber komm. Nicht zu viel, das wollen die nicht sehen. Das wollen die nicht sehen. Danach wieder schnell so eine Wiederholung von oder danach dann noch, oh, ja, oder wir fahren gleichzeitig noch mit Schwiegertochter international, oder wie das jetzt heißt, Schwiegertochter gesucht, Bauer sucht Frau international ist es, auf jeden Fall. Und dann geht das auch alles, dann geht das auch alles. Nee, ich fand's, ich bin darauf gekommen jetzt, ich wollte eigentlich, also das Kanzler-Triell habe ich auch geguckt, war okay, zum Einschlafen, mal keine Hitler-Doku an dem Abend, sondern das Kanzler-Triell ist ja egal. Und nee, Quatsch. Ich bin aber in diesem Jahr zu einem verpflichteten Ehrenamt berufen, Margo. Und zwar werde ich an dem Wahlsonntag, bin ich Beisitzer und muss hier gucken, wie die Leute, ob die das Stimmen alles richtig zählen. Machen und dann die Stimmen zählen. Und alle Briefwahlen, die, also alle Menschen, die ich öffne, die eine Briefwahl für die AfD gemacht haben, in den Müll werfen. Das mache ich auf jeden Fall.
Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Auf jeden Fall, liebe Saar-AfD, jede Stimme, die ihr bekommt und die ich in die Händen halte, nein, sage ich nicht. Die sind ja schnell am Zettel und stallt so, das sage ich jetzt nicht. Wer weiß, was ich mache. Nee, aber auf jeden Fall bin ich da. Werde ich morgens vereinigt und das direkt nach meinem Urlaub. Also an dem ersten Tag nach meinem Urlaub wird man morgens vereinigt und dann muss ich dann nachmittags nochmal dahin. Dann ist meine Schicht bis 18 Uhr, dann können alle ihre Stimme abgeben und dann wird ausgezählt.
Ja, das ist krass. Ich habe auch zwei Freunde, die sind so Ortskommunal. Politiker, Menschen, keine Ahnung, wie die sich nennen, aber die machen irgendwie was für ihren Ort in der Politik und die müssen auch auszählen. Das tut mir wahnsinnig leid, weil die dann den ganzen Tag seid ihr ja da und kriegt das Elend direkt mit.
Ja, voll.
Ich kann zumindest, also ich bin da auf dem Heimweg von Hamburg und ich kann dann wenigstens mich ablenken mit diversen Podcasts und vielleicht die Realität erst 3 Tage später auf mich zukommen lassen, wenn es wieder heißt, große Koalition! Ja.
Hoffen wir es nicht. Nee. Hoffen wir es nicht. Ich habe auch schon besser, aber für mich sind normal so eine Wahlsonntage, das muss ich machen, muss ich schon sagen, oder so allgemein, also ob das jetzt Europawahl ist oder auch eine Bundestagswahl, egal. Ich lieb das, den ganzen Tag mir dann so die Sachen reinzuziehen dazu. Die Interviews, die großen Runden, die kleinen Runden, die Zwischenstände und so. Das ist für mich richtig Fun. Das ist wirklich, ich freue mich darauf. So, ich bereite dann auch immer alles vor. Wie so andere bei einem Super Bowl Sonntag oder wenn WM-Finale ist, ich kaufe mir dann Snacks.
Hast du die Chicken Wings neben dir stehen
da,
und dann
genau,
gibt's hier Cola.
Da geht
und
auch,
Bier.
Genau, das dann geht auch direkt mein Stromverbrauch hoch und der Wasserverbrauch und so, die Klospülung zieht nicht mehr richtig, weil die so oft getätigt wird. Wie an so einem Super Bowl Sonntag in Amerika, quasi ich nur zu Hause an einem Wahlsonntag alleine. Ja, das liebe ich normal. Und jetzt muss ich da Beisitzer machen. Finde ich auch okay, Aber ich komme halt, wie gesagt, samstags abends spät aus Bayern nach Hause und muss dann direkt sonntags dahin, morgens. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Und natürlich werde ich keine Stimmen, alles, egal von wem, irgendwie wegwerfen. Ich glaube, wir werden das hier eh nicht sehen.
Klar.
Und Zwinker, Smiley. Und dann schauen wir mal.
Aber wo wir gerade schon beim Thema Politik sind, ich muss mit dir über das Wahlplakat von Heiko Maas sprechen.
Ja.
Heiko Maas ist ja ein saarländischer Junge, also er ist einer von uns. Und ich finde das Plakat, das eine, sehr ausgeklügelt falsch. Also ich habe das mal analysiert, ich möchte dich da jetzt auf diese Reise mitnehmen, um zu erklären, worum es sich handelt, weil es ja ein Audio-Podcast ist und man nichts sieht. Auf diesem Plakat sieht man Heiko Maas, wie er so leicht von unten fotografiert wird und er guckt in die Ferne. Und hinter ihm steht ein sehr großes Wahrzeichen des Saarlandes, nämlich das Saarpolygon, das aus Stahl angefertigte große Ding, das man mit vielen Treppen besteigen kann. Und es steht für den Bergbau im Saarland, den es ja nicht mehr gibt, weil Häuser deswegen einstürzten. Sag ich jetzt mal so grob zusammengefasst.
Das ist völlig richtig. Das kann man so stehen lassen. Da macht man sich im Saarland keine Feinde. Easy, klar. Voll. Glück auf.
Und dieses Saarpolygon bergauf. Dieses Saarpolygon steht auf einer ehemaligen Bergehalde. So, und das ist, oder es ist immer noch eine Bergehalde, ist ja nicht ehemalig. Egal. Auf jeden Fall ist es alles sehr hoch. Es steht so, man sieht in die Weite und Heiko Maas wurde davor fotografiert. Er guckt aber nicht auf das Saarpolygon, sondern irgendwie in die andere Seite des Bildes, weit weg in die Ferne. Und daneben steht Dahem. Also das saarländische Wort für Zuhause. Und da habe ich mir gedacht, warum steht da Zuhause, wenn er davon ja wegguckt? Also das heißt ja, also eigentlich wurde das ja dafür gemacht, dass wir nochmal die SPD wählen und Heiko Maas dann wieder im Bundestag für die SPD im Saarland sitzt. So, das ist ja das Ziel eigentlich. Aber er guckt von daheim weg und er will ja auch von daheim weg, weil wenn er ja in Berlin ist, dann ist er ja nicht mehr zu Hause. Und das finde ich irreführend. Das hat Mixed Signals für mich.
Ja, vielleicht hängt das aber damit zusammen, dass er Außenminister ist und guckt dann quasi von außen auf daheim.
Er guckt ja nicht auf daheim, er guckt ja von daheim weg.
Ja, weil er Außenminister ist, dann argumentiere ich halt so.
Ein sehr guter Außenminister.
Ja, Zwinker-Smiley. Ja, sieht man ja aktuell. Nee, ja, das ist wirklich komisch.
Ich finde, das von der Bildsprache her ist das nicht klug gelöst. Eigentlich hätte er auf das Saarpolygon gucken müssen. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, das wir des Öfteren schon hatten, privat. Warum werden saarländische Dinge, also es ist, steht einfach nur daheim. Was sagt das denn aus?
Ey,
also es ist ja, so was soll mir das denn jetzt, warum sollte ich den Heiko Maas wählen? Weil da daheim steht.
Das ist aber wie, die CDU fährt da eine ähnliche Strategie, was den Wahlkampf praktisch betrifft. Und zwar Peter Altmaier ist ja auch Saarländer, ne? Und da habe ich ein Wahlplakat gesehen, da steht dann drauf, für uns in Berlin. Und hat einer drunter geschrieben, Vollidiot. Aber das ist ja...
Was liebe ich
ja. Ja, ich auch, aber das ist ja eine ähnliche Taktik so, ne? Ich habe mir dann so gedacht, ja, für uns in Berlin oder wie daheim, so, das soll ja dieses... Die Saarländer sind jetzt in der großen Welt auch so ein bisschen repräsentieren und die macht...
Ja, toll, aber da hätte... Es hätte ja auch einfach wieder sowas da stehen können wie Liona oder Saarschleife.
Ja, ja, ja.
So, dann hättest du die saarländischen Attribute wieder zusammengefasst und auf ein Plakat gebracht und alle Saarländer hätten sich gedacht, oh, geil.
Ja, aber das
Das bringt ja nichts. Also ich finde, man, es gibt doch so krasse Möglichkeiten. Es gibt so tolle Agenturen, die irgendwie mega krasse Sachen zusammenstellen können und dann hast du halt sowas.
Aber das ist ja auch nicht gewollt von der saarländischen, sag ich mal, Behördenseite oder von der, ich glaube auch, dass du da, ich sehe das absolut genauso wie du, das weißt du auch, aber ich nehme jetzt mal die Position ein, dass das ja auch nicht gewollt ist von den, glaube ich, von den PolitikerInnen im Saarland aber genauso wenig wird dann auch davon ausgegangen oder genauso viel wird davon ausgegangen, dass die SaarländerInnen quasi genau von diesen saarländischen Schlagworten, wie das schon so seit 100 Jahren so ist, dann angesprochen werden in der Werbung. Das hat sich ja nicht verändert. Und ich glaube, dass auch noch genug Leute davon angesprochen werden, so Heinz Becker-mäßig, weißt du? Dass das dann so der Humor, die Ebene ist das ja. Und ich glaube, das spricht immer noch einen Haufen Leute an. Und wenn du dann so, ich glaube, Heiko Maas, ich weiß nicht, ob der denkt so, ich sehe mega gut aus und bin voll der Globetrotter, wenn ich jetzt da Hemd drunter schreiben lasse, dann denken die sich auch in Biering-Oberesch, wow, der ist voll der Globetrotter und sieht mega gut aus, aber der ist immer noch im Herzen der Hemd. Ich glaube, das denkt der. Und ich glaube, weiß nicht, also ich glaube, die Saarländer, die lesen dann einfach, viele lesen dann einfach da Hemd und denken sich, wow, das ist der authentisch. Den wähle ich. Die Position nehme ich ein.
Ja, das kann gut sein. Da habe ich wieder zu viel um die Ecke gedacht. Aber es ist schade, ja. Nee, aber das, ach, ja.
Das einfache Denken zum Glück. Ich glaube schon, dass, ja, ich weiß nicht. Aber guck mal, wir haben doch schon öfter über saarländisches Marketing gesprochen. Wenn man da so...
Ja, das ist ja auch alles in Ordnung. Man kann ja auch Mundart und sowas reinbringen, ne? Aber wenn das einfach nur so ein Begriff ist, dann verstehe ich halt einfach nicht. Zum Beispiel die Luca-App, ne? Gibt's ja jetzt überall in Deutschland, wo man sich dann in Lokalitäten einchecken kann, ja. Um das nachzuverfolgen. Und im Saarland wurde die Luca-App beworben mit... Ajo,
ja, ich weiß, das habe ich dir doch sogar geschickt. Das habe ich.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Das habe ich per Post den Flyer und so bekommen und dann mit Ajo. Ja, genau, das war super. Das war richtig gut. Ich habe mich davon angesprochen.
Du kannst doch nicht mal so nicht Saarländer, kann man irgendwie auch gar nicht erklären, was Ajo eigentlich so bedeutet. So, ne, es ist einfach nur Ajo Luca App.
Aber hast du es verstanden? Ich meine, das sollte ja relativ leicht zu verstehen sein eigentlich immer, ne? So also sollte ein Interesse wecken, da sollte man nicht so lange drüber nachdenken müssen. Aber in welchem Zusammenhang steht eigentlich Ajo mit einer Lokalität? Weil ich jetzt sag, also wie ist das? Fragt mich jemand, gehen wir heute weg und ich sag Ajo, aber mit der Luca-App? Also steckt das dahinter? Oder
ich hätte jetzt eher gedacht, dass Ajo dafür steht, wie so, ja, nehmen wir es halt hin, hier ist die Luca-App, benutzt die.
Ach so, oder dass jemand fragt, ach so, dass jetzt eine Servicekraft dann sagt, hast du die Luca-App? Und man sagt, ajo.
Ajo, das könnte auch sein.
Ajo. Nee, finde ich gut. Vielleicht können die auch was für unseren Podcast machen. Irrung und Wirrung, ajo.
Ich wette, damit würden wir vielleicht mehr HörerInnen in Saarland gewinnen. Also, wenn wir einfach mal die Schiene fahren. Nee, das ist, also, ja, wie gesagt,
ah, ja.
Ich bin ja beruflich beeinflusst dadurch und denke mir dann immer, da hätte auch ein bisschen mehr gehen können, aber wenn das ankommt, wenn das Ziel erfüllt hat, dann ist es ja völlig legitim, dann kann man das gern so machen.
Ja, also.
Muss man aber nicht.
Muss man nicht, nee, aber da muss ich immer an den Satz eines älteren Berufskollegen von früher von mir denken, der mal zu mir gesagt hat, wenn du Veranstaltungen machst und die irgendwie benennst, dann, also der hat dann zu mich so angeguckt, so ganz eindringlich und hat dann nur gesagt, die Leute müssen das verstehen.
Das stimmt ja auch.
Ja, voll, und das war so, aber der hat mir das so, weißt du, so, mach's, also wenn du denkst, es ist einfach, mach's noch einfacher.
Und da sind wir auch bei einem guten Thema, worüber ich mir diesen Sommer auch viel Gedanken gemacht habe. Und zwar, dass unsere Kommunikation oder die Informationsübermittlung ja immer mehr verkürzt wird, damit man innerhalb von 3 Sekunden alles checkt, also wirklich alles. Und da habe ich mich gefragt, ob das so gut ist und ob das vielleicht eine komische Entwicklung mit sich bringt. Weil wenn du zum Beispiel versuchst, den Nahostkonflikt innerhalb von 3 Instagram-Slides zu erklären, da geht ja auch viel verloren, was eventuell wichtig ist. Aber dahingehend entwickeln wir uns ja auch, dass Informationen so weit verkürzt werden, was auf der einen Seite ja gut ist, weil es halt auch an Leute dann herantritt, die vielleicht sich nicht einen ewig langen Artikel sonst durchlesen würden. Aber kann man solche Informationen oder generell irgendwie Dinge im Leben, Situationen, kann man die immer so verkürzt darstellen, damit man jeden anspricht, der innerhalb von 3 Sekunden nicht hier Aufmerksamkeit verliert. Ist das so gut? Ich meine, ich komme aus dem werbrischen Gebiet. Ich muss das ja so machen, aber wenn wir alle das immer weiter so spinnen, dann kannst du ja irgendwann nur noch so 1 Sekunde raushauen und hast dann da so Amöben vorne. Geil. Dann kommt sowas raus wie, ayo, Luca-App.
Ja.
Nee, weißt
ja,
du,
voll.
Ich glaube halt irgendwie, wenn du das alles immer weiter so sehr verkürzt, dass man damit ja auch die Aufmerksamkeitsspanne der Leute nicht unbedingt trainiert und dass man ja zwangsläufig so werden muss. Es wäre eigentlich besser, wenn wir die Leute wieder antrainieren würden, ein bisschen mehr länger zu lesen, nachzudenken, sich zu informieren, weil unser Leben ja immer komplexer wird.
Ja, voll, da muss ich dir recht geben. Und vor allem, wir sind jetzt ja noch irgendwie in dem Alter, dass wir ja noch irgendwie so eine, sag ich mal, die ersten die Schulzeit und so haben wir ja größtenteils noch, also ohne, eigentlich völlig ohne Internet, zumindest in der Form, oder ohne Social Media durchgemacht in der Form, wie es jetzt ist, ne? Also jetzt mit den ganzen, wie du sagst, das macht ja Social Media auch vor allem, dass die Informationslänge so kurz ist, ne? Weil du eine Story nur so lange machen kannst, weil du das nur so lange machen kannst und so. Und mir fällt das ja auf schon, dass bei mir selbst, obwohl man eigentlich gewohnt ist oder noch gelernt hat, vielleicht so eine längere Aufmerksamkeitsspanne zu haben, weil die Informationen ja ein bisschen großflächiger oder länger verteilt worden sind vor ein paar Jahren noch, ne, weil die nicht so komprimiert verpackt waren. Und dann fällt mir ja schon auf, dass irgendwie meine Aufmerksamkeitsspanne immer ein bisschen kürzer wird, so, ne. Kennst du das auch? Dass wenn man jetzt so.
Ja, klar.
Und aber wir sind ja noch so, dass wir wenigstens noch irgendwie anerzogen oder gelernt haben durch die Gesellschaft, wie auch immer, dass man so eine längere Aufmerksamkeitsspanne haben sollte. Und wir gehen jetzt so den Weg zurück. Aber guck mal, so die Kids von heute, die quasi damit aufwachsen, dass alles so komprimiert dargestellt wird. Das ist ja, also, das finde ich krass, weil wie du sagst, da geht so viel verloren und das macht es ja irgendwie vielleicht, also die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass es das alles dann noch ein bisschen oberflächlicher macht, wenn man ja die Informationen knackiger verpacken muss und dann auch schöner gestaltet und so, das nimmt ja dann auch noch Raum und Zeit ein und so. Aber gleichzeitig sehe ich dann, das finde ich auch krass, so die Medienkompetenz, die das trotzdem dann vermittelt, also das, also bei den Kids, wenn du halt, wenn du siehst, uns fällt es dann schwerer, Informationen oder das, was wir sagen wollen, glaube ich, in kurze Zeit zu packen auch gleichzeitig. Aber junge Leute, also die jetzt so im Teenie-Alter sind, die können das auch viel besser. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber ich sehe da manchmal so, was weiß ich, 14-Jährige oder 15-Jährige Jungs und Mädels bei TikTok oder bei Insta oder so, und die moderieren dir da einen weg. So, also da ist so, da wird die Informations, das ist saukrass. Oder auch wenn ich mit Jugendlichen arbeite, so beruflich, ne. Ich weiß noch früher bei uns, wenn es darum ging, so einen Vortrag zu halten oder sowas, ne, in der Schule, so eine PowerPoint-Präsentation, da war jeder irgendwie so, oh ne, vor Leuten sprechen. Und aber heute, wenn wir da irgendwie sowas machen, da ist jeder vorne, also da ist das viel leichter und alle direkt, machen wir ein Video und jeder direkt in die, oder viele direkt so in die Kamera rein moderiert und wie viel Zeit haben wir, okay, dann machen wir das so und so. Das ist, die können das, also die, das ist gelernt, weißt du, wie das ich damit sagen will, aber es birgt halt auch Gefahren, weil es irgendwie oberflächlich wird und viel verloren geht, wie du sagst. Keine Ahnung, wo das hinführt. Ich weiß.
Ja, es ist halt schwierig, weil ich finde, dass du man auch nicht alles so erklären kann. Also es gibt ja ganz viele Dinge im Leben, dafür hast du ja auch einfach keine Erklärung innerhalb eines Satzes. So, und wenn du immer, also ne, es geht ja auch darum, dass man dann so catchy Sätze oder so ein Schlagwort findet und damit die Aufmerksamkeit erregt, damit die Leute halt auch weitergucken. Aber du weißt ja nie, ob die Leute auch weitergucken oder ob die nicht einfach nur diesen Catchphrase lesen und das war's dann. Und dann hast du den Salat. Dann hat halt einfach, also dann überlegst du dir irgendwas, was besonders viel so Aufmerksamkeit erregt. Ist vielleicht sachlich nicht alles drin, aber die Leute denken sich, geil, weißt du, hier so Clickbait-mäßig.
Ja.
Und dann gucken sie nicht weiter und das ist dann die Information, die davon hängen bleibt. Die halt nicht, die richtig ist. Und da gehen wir, glaube ich, einen Weg, der schwierig wird auf Dauer, wenn du das alles immer so machst. Und ich fühle mich halt auch als Teil davon, weil ich ja selber ständig überlege, wie kann ich das jetzt, man nennt die Konsumenten, die User ja Goldfische, weil die so eine Aufmerksamkeitsspanne haben wie Goldfische und halt auch so schnell die Sachen wieder vergessen. Und du kannst ja Content so vielfältig wiederverwenden, in der einen Woche hast du das erzählt, dann stellst du den Satz ein bisschen um, dann hast du es wieder so erzählt, aber halt auf eine andere Art oder du machst die Grafik ein bisschen anders. Das ist für dich dann nicht viel Aufwand, aber die User denken, ach krass, habe ich noch nie gehört, voll cool. So.
Ja.
Und wo führt das denn hin? Also wenn wir das alles immer so weitermachen, das ist schon schwierig.
Voll und auch was verloren geht es dann auch bestimmt auch, also oder was jetzt bestimmt sind Quellen. Ne? Also wenn du halt, wenn jetzt wirklich, wenn es um Informationsvermittlung geht und dann du ja. so ein Video machst und guckt man sich dann wirklich so Quellenverweise an. Also sollte man, aber nee. Wie viele Leute machen das, ne? Wenn es dann schön gestaltet ist und irgendwie von der Gestaltung professionell aussieht, dann denken eh schon viele Leute, das stimmt schon, was die da sagen. Und so kann man das ja auch verkaufen dann. Ja, da hast du recht.
Wenn dann noch jemand mit einem Klemmbrett da steht und einen weißen Anzug, so einen Kittel anhat, dann ist es auf jeden Fall wahr.
Ja, Mr. Wissen to go. Oh, aber glaubst du, das interessiert mich jetzt so als Frau des Marketings, des diesen Instagram-Kanal von Sophie Scholl zum Beispiel, da wird ja dann auch schon Info, also müssen wir jetzt nicht zu tief drauf eingehen und wie wir dazu stehen, aber so grundsätzlich, wenn über den Weg dann Information vermittelt wird, wenn das so ein größeres Projekt ist und dann so ein Team dahinter steckt und das dann auch über einen längeren Zeitraum geht und da, weißt du, das sind ja natürlich auch oft Stories und Reels und Feeds und so, aber das geht ja über, weil wie lange geht das schon jetzt, ne? Das paar Monate ja, und das geht ja auch noch eine Zeit, ja. glaube ich. Und so dann, und glaubst du, dass das so ein Zukunftsmodell ist, dass man sich dann vielleicht Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, über die dann auch Geschichte vermittelt wird und andere Zusammenhänge, die jetzt vielleicht nichts, also die halt eigentlich so einfach aus der Zeit sind, ne? Jetzt nicht nur über die Person, sondern damit zusammenhängen. Glaubst du, dass das so ein Modell ist?
Ich denke, in Anbetracht der Tatsache, dass immer mehr Zeitzeugen wegsterben, die davon erzählen können, man irgendwie Geschichte anders erlebbar machen muss, um auch dieser so eindringlich zu erzählen oder wiederzugeben, wie was passiert ist. Weil man merkt ja, je länger solche Ereignisse her sind, desto weniger machen sich die Leute Gedanken drum oder das Schlimme fällt irgendwie so unter den Tisch, habe ich das Gefühl zumindest. Und wenn man das so historisch aufarbeitet, was die ja auch machen, also es ist ja jetzt nicht so, dass sich da irgendjemand überlegt, wie machen wir das richtig geil, dass so viel Scheu voll das volle Leben hatte, bis es blöd wurde, sondern die gehen ja auf Fakten ein und haben da auch sehr große Recherchearbeit geleistet, dann finde ich, das ist schon ein Weg, wie man das auch nachfolgenden Generationen vielleicht besser aufzeigen kann. Anstatt das alles immer nur in Büchern zu lesen, da steht dann gelangweilter Lehrer vorne dran und sagt, ja, das war ganz schlimm, macht das nicht nochmal, lernt aus der Geschichte, das war's. So, das ist schon, glaube ich, der bessere Weg.
Ja.
Aber es birgt halt auch viele Gefahren, wenn das dann irgendwann doch irgendwie zu Entertainy-Richtung abdriftet und die Leute dann auf einmal so Katzenfilter benutzen. Das ist historisch dann nicht mehr richtig, auf einer Seite.
Ja.
Aber ja, es kann halt immer alles so schnell in die schlechte Richtung
abdriften.
Und das ist halt bei uns Menschen oft der Fall. Deshalb sollte man das immer ein bisschen kritisch betrachten auch.
Ja, absolut. Aber das ist jetzt ja gerade mit Sophie Scholl und wie du sagst, ne, das ist ein schwieriges Thema. Aber das könnte man ja auch mit anderen Personen der Historie machen, die jetzt vielleicht, wo das Ganze nicht so ein schweres Thema ist. Oder halt irgendwie vielleicht auch mal so ein Albert Einstein oder also das gibt auch schwierige Sachen in seinem Leben, aber so vielleicht dann mit einer anderen Herangehensweise dann, oder was weiß ich, so einen irgendeinen krassen Sportler, eine Sportlerin, weißt du, wie ich meine? Dass man so an den Personen quasi auch so ein bisschen die Zeit erklärt. Und dass das dann, das muss ja nicht immer alles so, also ich finde das, dieses Projekt grundsätzlich mit Sophie Scholl auch gut, auf jeden Fall, aber man kann das ja auch mit, sag ich mal, Personen der Geschichte machen, wo es vielleicht so ein bisschen seichter ist. Und
ja, ich sehe halt das Hauptproblem daran, dass die betreiben ja Storytelling und im Storytelling ist es ja auch so, dass es einen Spannungsbogen haben muss, dass es irgendwie einen Sinn ergeben muss und im Nachhinein baust du die Sachen dann halt so zusammen, dass es am Ende ein gutes Bild ergibt. Und ein Leben, so rational betrachtet, ergibt ja nicht immer ein gutes Bild. Und es ist ja auch nicht immer alles so, dass es abläuft auf einen Spannungsbogen hin. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Details, die man auslässt, weil sie dann nicht mehr in den Film passen.
Ja.
So, das kenne ich von der Arbeit ja auch, wenn ich da irgendwie Interviews geführt habe und so. Und die haben sauspannende Sachen erzählt, die auch wertvoll sind, aber ich den Film so und so ausrichte, dann lasse ich die halt weg.
Ja, klar.
Und das ist halt schwierig, wenn du da irgendwie was Historisches erzählen willst. Aber das ist halt auch in den Geschichtsbüchern schwierig, weil, wie es so schön in meinem Studium hieß, die Sieger haben immer die Geschichte geschrieben und dann kannst du halt auch dick auftragen und Dinge erzählen, wie sie vielleicht nicht ganz so waren und beschönigt. Und dann ist ja auch wieder das Ding, wer hat sich daran erinnert, wie wird sich daran erinnert.
Klar.
Das ist halt so ein riesengroßes Fass, was man da aufmachen kann. Ja, aber generell ist es wahrscheinlich eine Darstellungsform, die mittlerweile eher ankommt, als wenn du einfach nur eine Dokumentation guckst, wo dann irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder kommen oder ein Buch dazu liest.
Ja, voll, das denke ich auch. Und ich glaube, wir sind da noch so, wir sind ja am Anfang so von dieser ganzen Thematik und von dieser ganzen Herangehensweise, gerade in Deutschland. Und da wird sich ja entwickelt, da wird sich ja noch einiges entwickeln. So, wie kann man was machen? Da wird es ja bestimmt auch noch irgendwann neue Darreichungsformen geben und so. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Weißt du, wie ich meine? Also, wir sind ja auch irgendwie noch am Anfang im Umgang mit dem Ganzen. So, die ersten Generationen, die jetzt, also, jetzt sind wir gerade bei der ersten Generation, die quasi damit schon aufwächst. Und die ganzen anderen, die jetzt da rumlaufen, so wir alle, wir mussten ja, also das ist ja nicht so so natürlich wie bei denen, die jetzt da kommen, damit umzugehen. Und deshalb glaube ich, wird das dann nochmal eine andere Herangehensweise, auch anders betrachtet. Also wenn ich jetzt auch mit schon mit 15, 16-Jährigen spreche, das ist irgendwie, ich glaube, da müssen die müssen wir auch nochmal über uns nachdenken.
Ja, was hast du da für einen Eindruck? Meinst du, die sind reflektierter, als wir denken, oder?
Teils, teils. Also das ist also ich denke, wenn wir jetzt wirklich von Teenagern oder Jugendlichen sprechen, ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied, finde ich, wie wenn man jetzt über Kinder spricht, ne? Das muss man klar trennen. Aber es ist halt schwierig, sich deren Welt zu verwehren, wenn ich jetzt irgendwie sage, du darfst dich gar nicht mit Social Media oder sowas auseinandersetzen, ich finde das, oder du darfst das gar nicht haben und man ist dann so 15, 16, 17. Ich glaube, dass das auch viele Gefahren birgt für die, einfach für die, sag ich mal, Akzeptanz des Kindes oder für die, wie schwer man oder leicht man das dem Kind dann in der sozial in der Schule macht oder so im Umgang mit anderen. Aber trotzdem ist es halt auch wichtig, dass Eltern oder wer auch immer so ein bisschen guckt, was machen die Kinder oder was machen die Jugendlichen im Internet, aber halt nicht so von oben herab, weißt du, wenn man halt, sondern auf Augenhöhe. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist und weil die Jugendlichen, wenn die sich ernst genommen fühlen, dann, also deren Welt, weil die, oder diese Internetwelt, wenn die sich da ernst genommen fühlen drin von den Erziehungsberechtigten oder sonst wem, dann kann man da auch ganz anders miteinander sprechen und dann wird das auch ganz anders reflektiert von den Jugendlichen. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Wenn man dann irgendwie so von oben herab, oh, ihr hier bei Instagram und alle, was weiß ich, sind da halb nackt und weißt du, so dieses typische Boomer-Gespräch, wenn man damit kommt,
ja,
dann dann wird sich halt verschlossen, ist auch klar, kann ich auch verstehen. Und bei gemacht wird's ja so oder so. Ne? Man kann ja nicht, also wenn es ist ja fast unmöglich, denke ich, so einem Jugendlichen zu verbieten oder zu verhindern, dass man sich so einen Social Media Account macht. Das ist ja fast unmöglich, nee, oder dass man irgendwie im Internet unterwegs ist. Und dann muss man sich halt auch damit auseinandersetzen. Also man muss das ja nicht gut finden oder beziehungsweise man muss jetzt ja nicht, keine Ahnung, man muss ja, wenn die Kinder oder die Jugendlichen, sage ich mal, jetzt so ein Thema wie Capital Bra, ne? So, die Texte sind fraglich, da ist alles so oder so halt, ja genau, oder so 187 Straßenbahn oder so mit so fraglichen Texten oder so, das geschieht ja alles im Internet im Endeffekt, ne? So, und wenn man dann, aber direkt so Hip-Hop muss oder die Musik, die was die machen, das gefällt mir persönlich auch nicht, aber das muss einem ja auch nicht gefallen. Aber man muss sich trotzdem, finde ich, dann damit auseinandersetzen, um die Jugendlichen irgendwo abzuholen und dann mit denen so eine Gesprächsgrundlage zu haben, die nicht von oben herab ist. Und dann wird da auch, finde ich, anders reflektiert. Und wenn man das bei Instagram und so genauso macht und bei TikTok und was weiß ich wo, was da genutzt wird und auch bei YouTube kann auch alles konsumiert werden im Endeffekt oder im Internet und dann geht das. Aber ich finde es schwierig, also man darf denen das nicht verwehren, weil das ist einfach für auch später, ich denke, guck mal, wo wir auch beruflich hingehen, ne? Wir sind jetzt schon jede Firma, alles muss irgendwie bei Social Media muss irgendwie repräsentiert sein, und wenn dann, da müssen die Jugendlichen müssen damit aufwachsen, sonst verschließen sie sich vor der Realität. Das ist die neue Realität, und ich glaube, die muss akzeptiert werden von den Menschen, die halt nicht mit der Realität aufgewachsen sind. Da muss ich damit auseinandergesetzt werden.
Auf jeden Fall.
Sonst geht das nicht.
Was ich auch spannend finde, also ich habe mich da jetzt mal noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, mit dieser Generation Z und was die so wollen, was die so machen. Und da wurde ganz häufig gesagt, dass die halt auch politischer sind als wir. Also dass die so diese, auch von Unternehmen das erwarten, dass die Stellung beziehen zu aktuellen politischen Ereignissen, dass man den Klimawandel ernst nimmt und so. Und das ist halt, ich lese das alles so, ich beobachte das ein bisschen im Internet, aber du hast ja tagtäglich auch mit Jugendlichen zu tun. Siehst du das auch so?
Auf jeden
Fall. Oder ist das wieder so ein Gespräch von Menschen, die sich gedacht haben, so müssten die Kinder jetzt sein heutzutage?
Nee, das sehe ich genauso. Also diese Generation Z ist auf jeden Fall viel politischer auch, als wir das waren, muss ich sagen. Also bei uns war das auch lang nicht so krass, wie das bei denen ist. Ich glaube, das hängt natürlich auch viel mit der Präsenz des Klimawandels so zu tun. Also der ist natürlich in den Köpfen von den jungen Leuten viel mehr drin von Anfang an, als das noch bei uns der Fall war, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also gerade so mit, bin ich ehrlich, so als ich 15, 16, 17 war, Klimawandel, ja toll. Oder, also das war ja dann nicht so Thema wie jetzt bei den 15, 16, 17-Jährigen. Und wenn wir da oder ich da irgendwie so eine Aktion machen will oder irgendwie zu denen sagen, ja, was könnten wir tun, das ist viel, viel politischer geprägt. Also gerade bei den so Thema Nachhaltigkeit und so, da sind die Jugendlichen viel interessierter und wollen viel mehr machen und sind viel bereiter, auch aktiv zu werden, als ich das noch vor 10, 15 Jahren so auch an mir selbst gesehen habe. Also, und auch diese Themen der Nachhaltigkeit sind halt praktisch so auch im Alltag viel mehr präsent, ne? Also so diese, was verbrauche ich, was ziehe ich an, woher kommt das, was esse ich, was konsumiere ich und so, das ist auf jeden Fall präsenter, aber auch, muss ich dazu sagen, vor allem, also viel natürlich auch bei so einer, bei dem klassischen Bildungsbürgertum, ne, also so, dass bei den Kindern, die da irgendwie aus so einem, sag ich mal, bildungsreicheren Haushalt kommen, sind die Sachen viel, viel präsenter. Also sag ich mal, ich glaube, das ist auch so ein Großteil von den Jugendlichen, die so Fridays for Future und sowas ausmachen. Und das ist ja auch gar nicht verwerflich. Aber trotzdem, also die sind so krass politisch, finde ich größtenteils. Aber auch also es ist trotzdem bei allen Jugendlichen, finde ich, präsent. Also man, wenn man jetzt irgendwie, wir haben gestern Abend zum Beispiel, haben wir so eine Aktion mit Jugendlichen gemacht, da waren wir, gab so alkoholfreie Cocktails und wir haben gegrillt und so ein bisschen mit denen geredet und ein bisschen Abend verbracht. Und das ist irgendwie immer Thema und bei allen so. Was passiert mit unserer Welt in der Zukunft und warum wird sich da so verwehrt von den Erwachsenen? Das ist auch bei Jugendlichen, die, keine Ahnung, die jetzt eigentlich in erster Linie vielleicht nicht so politisch sind wie die Leute, die jetzt aus dem Bildungsbürgertum kommen, die vielleicht eigentlich andere Interessen haben, vornehmlich in ihrem Leben, die sind trotzdem irgendwie politisiert so grundsätzlich. Und das finde ich total spannend, also dass da so ein politisierender Prozess stattfindet, der gar nicht wahrgenommen wird von der Erwachsenenwelt, sage ich mal. Und wenn, dann nicht authentisch, das sagen mir die Jugendlichen auch. Die haben mir gestern Abend zum Beispiel gesagt, ja, man merkt, dass jetzt bald wieder Wahl ist und jetzt wollen die Politiker mit uns wieder irgendwie connecten und so ein bisschen was fürs Klima tun oder wir räumen dann hier mal den Wald auf oder so, aber eigentlich sonst interessiert es keinen, was wir machen. Und ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema ernst genommen werden. Ich glaube, dass diese Generation mega viel Potenzial hat, aber dass die echt so hängen gelassen wird, größtenteils.
Total.
Und das ist mega schade und wir versuchen das aufzufangen, jeden Tag, und da ein bisschen entgegenzuwirken, aber es ist mega schwer, wenn die halt, weißt du, wir können ja Aktionen machen hin und her, aber es geht ja um die Gesamtgesellschaft, so, die ist größtenteils halt alt. Und wenn die halt diesen kleinen Teil der jungen Menschen nicht ernst nimmt, warum soll die dann weiterhin, also da finde ich es noch respektabler, so motiviert an der Sache zu bleiben. Und das schon seit Jahren. Und das ist echt krass. Ja, und auch so diese, weißt du, dieses Allgemeinwissen oder dieses Wissen über Nachhaltigkeit, klar, das ist wie gesagt viel präsenter und man kann die Information viel leichter bekommen, als wir das vielleicht hätten können, als wir in dem Alter waren. Aber da wird sich, das ist, die Generation ist viel, viel reflektierter, was das alles angeht. Jetzt, also jetzt, gestern Abend zum Beispiel, dann und das finde ich gut, dann kannst du so eine Veranstaltung nicht mehr machen, ohne dass du noch ein veganes, vegetarisches Produkt auch noch anbietest. Sonst brauchst du so eine Veranstaltung nicht mehr zu machen. Und dann stehen daneben dran so die 30 oder die 35-Jährigen immer noch schön Hackfleisch. So, das ist, und man ist ja selbst auch so ein bisschen so. Und weißt du, wie ich meine, so, ja, dieses viel, also meiner Meinung nach ist diese Generation größtenteils viel reflektierter und ich glaube, dass gerne von der älteren Generation das Negative an dieser jungen Generation gesehen wird und die so oberflächlich dargestellt wird, die sind alle nur bei Social Media, denen ist eh alles egal und weil es einfacher ist, als sich wirklich mal mit der Generation größtenteils auseinanderzusetzen und, aber so war es ja auch schon immer. Eigentlich, aber ich glaube, dass es jetzt so fatal ist wie nie, weil wir jetzt an so einem Scheidepunkt sind, weißt du?
Ja. Nee, das finde ich auch, also das hast du schön gesagt, dass man da auch riesen Respekt davor haben muss, dass die Leute da trotzdem so dranbleiben. Weil ehrlich gesagt, wenn man auf diese ganzen Situationen so blickt und sieht, wie die Erwachsenenwelt um die jungen Menschen drumherum agieren, dass die eigentlich quasi in ein paar Jahrzehnten keine Lebenswelt mehr haben. So, wenn man jetzt mal krass spricht, dann ist das schon doll. Also auch wenn du so in der Corona-Politik siehst, dass du relativ scheißegal bist,
ja.
Dass da jetzt wir im zweiten Sommer sind und die Schulen immer noch nicht umgerüstet sind und man immer noch darauf sagt, besteht, ja, dann mach halt das Fenster auf, lüfte mal. Das ist schon krass. So. Und auch jetzt bei der Wahl, es sind so viele alte Menschen, die Stimmen haben und die ganzen jungen Leute sind viel weniger durch unsere Altersstruktur im Land, können nicht mitbestimmen darüber, wie das sich weiter ausläuft. Und es ist halt einfach Wahnsinn, dass die so aufwachsen müssen und wissen, ich kann jetzt eigentlich nicht viel machen und dennoch machen sie das, was sie halt noch, was noch in ihrer Macht steht quasi. Und wenn das über Social Media ist und jetzt dieser Internetaktivismus ist, der ja auch oft belächelt wird, ne, dann ist es auch so, aber offensichtlich scheint es ja auch weite Kreise zu ziehen und viele Leute zu informieren, dann doch auf eine Art. Und also, ne, das ist ja schon
voll.
Ich finde das Wahnsinn, dass die Leute da noch trotzdem so dahinter stehen. Und letztens auf einer Hochzeit, da habe ich mich auch mit einem 18-Jährigen unterhalten und habe so gemeint, du hast echt geile Sneaker. Und dann hat er gemeint, ja, die sind recycelt, aus so Plastik sind die gemacht, aus dem Meer. Und er war so begeistert davon, hat so ewig lang darüber referiert, wie toll diese Herstellung ist und dass man das alles so umstellen kann und die Leute halt auch fair bezahlt werden und so. Und dann habe ich so einen kleinen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ah, vielleicht ist das doch nicht alles so schlimm. Wir können das noch, das Ruder rumreißen. Es gibt ja doch noch vernünftige Leute.
Voll.
Also das sind dann so kleine Lichtblicke. Und ja, eigentlich können wir nur helfen, den jüngeren Generationen, die zu stärken,
ja.
Und dass die halt noch lauter werden,
ja.
Und wir das irgendwie gemeinsam rumreißen können.
Ja, voll. Und das Schlimme ist aber, die können ja jetzt machen, wie, also die, das finde ich ja, das meine ich ja damit, diese Motivation, wie du jetzt auch nochmal gesagt hast, die können jetzt ja im Grunde genommen machen, wie sie wollen. Aber sie sind jetzt halt gerade nicht an der Macht, leider Gottes.
Ja.
Und jetzt müssen halt die Entscheidungen getroffen werden, die dann für die Zukunft wichtig sind. Und wenn wir dann irgendwie jetzt nochmal über Kohleausstieg oder sowas reden und dann sehr wahrscheinlich jemand an die Macht kommen wird, die ja nicht vor 2038 dann den Kohleausstieg beschließt, das ist für Jugend, das ist fatal. Das ist auch noch für uns fatal, wo wir auch erst 30 sind. Aber für Leute,
ja.
die jetzt vielleicht auch jetzt erst geboren werden, ist das noch viel, viel fataler. Und diese Ohnmacht spürt diese Generation genauso. Das weiß ich. Und das wird mir auch so kommuniziert. Aber trotzdem ist sie viel motivierter als wir. Guck mal, ich war früher selbst in einem Jutz, also so als Jugendlicher, ne? Und hab da irgendwie, da haben wir auch Sachen gemacht und so. Aber da sage ich mal, wie es ist. Da ging es vornehmlich um uns. Da ging es um ein Trinken und Party machen, und wenn wir da mal so einen Abend organisiert haben mit irgendwas, dann waren das oft so eine Filmabende oder wir haben irgendwie was gezockt oder sind Fußballspielen gegangen oder so irgendwas, ne? Aber heute sage ich dann zu den Jugendlichen, ja, auf was habt ihr Bock, ne? dann sagt dann die eine, ja, lass doch mal so einen Stammtisch machen zu Nachhaltigkeit. Die andere will so ein Upcycling-Projekt machen, wo dann die Leute Klamotten und alles Mögliche hinbringen können und die machen da was Neues draus, machen dann so einen Nähkurs zusammen. Weißt du, so eine Sachen. Oder so, kommen wir Bauern, machen so eine Bieneninsektenweide mit so Brutkästen und so ein Kram. Ich will da ja aus meiner Generation niemandem zu nahe treten. Und da gibt's bestimmt vereinzelt auch Leute, die gerne mal im Wald waren, ja. Aber Freunde, ne, da müssen wir uns auch mal eingestehen, da waren wir vor 15 Jahren auch noch nicht so auf dem Dampf, wie die heute sind. Und deswegen, wie wir jetzt gesagt haben, größten Respekt, und die Leute brauchen wir, und umso trauriger, dass da jetzt nicht Entscheidungen getroffen werden können von den Menschen, die, um die es geht, ne, um die, denen die Zukunft gehört. Und ich habe da so eine Fridays for Future Aktivistin gehört, leider fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein, die gesagt hat, dass doch jetzt alle Parteien, gerade so in Bezug auf die jüngsten Ereignisse, die in Deutschland noch passiert sind mit der Flutkatastrophe und so, doch eigentlich ein neues Wahlprogramm auflegen müssten, welches unter dem Deckel des Klimawandels steht. Dass man jetzt sagt, okay, das sind meine Punkte, das wollen wir, das es wird die Arbeit der Ministerien sein. Und so ist das vereinbar mit den Zielen, die wir praktisch erreichen müssen in Bezug auf den Klimawandel. Und das finde ich eigentlich einen guten Vorschlag, dass wir dem alles, ja, also wir müssen alles diesem Ziel unterordnen. Und warum machen die Parteien das nicht? Und es gibt eine Partei, die das schon von vornherein so ein bisschen hat. Ich will jetzt aber nicht sagen, welche, weil ich hier keine Werbung machen will, aber eine gibt's, die ist da schon, würde ich sagen, die hat die radikalste Idee, was das Ganze angeht. Und das ist nicht die Grünen, aber trotzdem finde ich, ist das eine gute Idee. Und da hat die junge Frau hat da recht, aber es passiert ja nicht. Es wird einfach nicht ernst genommen. So Leute wie Armin Laschet, die gehen in keine Sendung, die irgendwie Zielpublikum jung hat. Das, oder hast du mal gesehen, dass der in irgendeinem Podcast war oder irgendwie mal, keine Ahnung, wer, Thilo Jung oder irgendwo.
Na, da hat er sich ja gestreut.
Ja, genau. Und ich habe auch gehört, dass er bei dem einen oder anderen Podcast zugesagt hat und dann bei dem Aufnahmedatum, wo dann recorded werden sollte, einfach nicht gekommen ist und so. Also, das sind ja auch so eine Sachen, denen ist eigentlich die Jugend egal. Und das ist halt, also das muss ich so sagen, so knallhart wie es ist. Das wird dann natürlich vehement abgestritten, aber dann kann man ja mal zeigen, dass es nicht so ist. Und ja, ich weiß ja nicht. Weißt du, da ist immer noch so ein, wie so das alte Bundesrepublik, wo wir uns immer noch gedanklich befinden in der Generation, die jetzt die Macht hat. Aber das ist nicht mehr die Realität. Das ist immer noch so ein Vorstand für die Funktionäre denken, so, weißt du? So, wir machen hier, und das ist vorbei.
Ja, das siehst du ja auch knallhart daran, dass einfach, ich weiß nicht, 4 Wochen darüber diskutiert wurde, dass man gendert.
Ja.
So, obwohl es Themen gibt, die fucking wichtigerer sind als das. So, also, ne, im Sinne von, dass man darüber diskutieren sollte und vielleicht einen Konsens findet und nicht einfach sagt, ja komm, dann ist Gendern halt da.
Ja, voll. Und guck mal, ja, du hast recht, weil es nicht ernst genommen wird. Guck mal, so die großen Parteien, ja, also sagen wir jetzt vor allem mal gerade CDU und SPD, die schreiben sich dann natürlich auch auf die Flagge, auf die Fahne, dass der Klimawandel das größte Thema ist und dass wir da jetzt uns alle danach richten müssen. So, dem entgegen steht zum Beispiel einfach so ein Tempolimit, ja, das könnte einfach gemacht werden, das könnte beschlossen werden, so, ne, und wenn wir ein Tempolimit hätten, würden wir praktisch so viel Emissionen einsparen, das ist genauso viel wie der innerdeutsche Flugverkehr. So ungefähr, ne? Das gibt so eine Rechnung. So, das muss man sich mal vorstellen. Und das wird aber trotzdem nicht gemacht. Mit welcher Begründung denn? Weil, also ich verstehe es nicht. Es gibt doch auch so eine Rechnung, dass wenn man auch schneller fährt, ist man im Endeffekt mit Verkehrsentwicklung und wie viel da los ist auf der Straße und so, auch nicht unbedingt, dass man nur marginal schneller am Ziel. Und dann frage ich mich, so, welche Message ist das an die jungen Leute? So, ihr sagt, ja, wir nehmen das jetzt ernst mit dem Klimawandel und wir werden da einiges dafür tun, aber nicht mal so ein Tempolimit bekommt ihr hin, weil irgendwelche alten Säcke, Entschuldigung, ich meine natürlich alten Säcke, ein Problem damit haben, wenn sie nur 130 oder so fahren dürfen. Was soll das? Dann muss sich doch keiner mehr wundern, wenn irgendwann die, also wenn das so eine Art, ich hoffe nur, wir bekommen nicht wirklich so eine Spaltung zwischen Jung und Alt, aber da muss sich doch auch niemand mehr wundern. So, das kann doch nicht sein, dass es dann also, naja, komm. Wir haben hier auch Hass. Sendezeit und so. Aber weißt du, was ich meine? Das ist doch ein Witz.
Ja klar, es ist ein Witz. Es ist alles ein Witz. Es ist auch ein Witz, dass immer noch über solche Sachen diskutiert werden muss, die einfach in der Mitte der Gesellschaft schon angekommen sind. Da wird so viel aufgebauscht. Ich meine, dieser ganze Wahlkampf, davon müssen wir ja gar nicht reden, was da alles schiefgelaufen ist und wie Sachen umgekehrt wurden und warum plötzlich nur einer schlimm ist und bei den anderen die ganzen schlimmen Sachen werden vergessen und so weiter und so fort. Und es ist halt, ja, es gibt so viele einfache Möglichkeiten, aber der Kraftriegel der ArbeiterInnen, der darf ja nicht weggenommen werden, Daniel.
Ja, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und nicht über meinen Kanzler der Allzeitherzen, Gerhard S. Das war gut, oder? Das hat mich gefreut. Das sind aber so eine Sachen, wirklich, das, also gut, ne, VW, alles dies, das, brauchen wir nicht drüber zu reden, aber so von der Schwere der Thematik, das stelle ich mir von so einem Altkanzler vor. Dass wir dann, ja, dass man dann sagt, so, das kann nicht sein, dem nehme ich mich jetzt mal an. Nicht der Gazprom. Mein Gott, hör doch auf damit.
Würste. Das ist aber so absurd. Ne? Dir stehen so viele Herausforderungen bevor. Und worüber wird diskutiert, ob jetzt da so eine beschissene Currywurst nicht mehr in der Kantine ist oder nicht. Und dann sind die Leute plötzlich sauer. Man kann doch nicht darüber bestimmen, was auf meinem Teller kommt. Und warum heißt die Bärchenwurst Bärchenwurst, aber vegetarische Wurst darf nicht Wurst genannt werden. All das.
Ja, das ist die Lebenswelt der Leute. Da musst du die abholen.
Das ist einfach so, ich weiß nicht. Das macht mich so aggressiv, wie wenn jemand ein Meeting einberuft und man hätte es einfach per E-Mail klären können.
Ja, super. Ja, ja. Ja, auch richtig. 1000 Mal ja. Aber ich glaube, du musst die Leute in der Lebenswelt abholen. Du musst sie mit der Wurst abholen und bei CO2 muss es enden, so. Du musst sie mit der Wurst ins Gespräch verwickeln. Und müssen die ganz interessiert, weil das ist das größte Problem.
Aber es kann doch nicht sein, dass es immer noch so läuft.
Ja, doch.
Es kann doch nicht sein, dass du die älteren Generationen nur mit einer Wurst kriegst.
Ja, doch.
Da muss doch auch irgendwann mal ein Umdenken stattfinden.
Nein, nein. Die Wurst. Wir brauchen die Wurst, ja. Also, auch so eine Leute wie liebe Luisa Neubauer und so, ne? Also hier Richtung Fridays for Future. Regelt das über die Wurst, ja? Nicht hier, macht das so. So bekommt ihr die. Jeder eine gratis. Ey, das wär's doch. Guck mal, mit dem Impfen machen die das jetzt auch so. Wir sind in Deutschland, alles wird über die Wurst geregelt. Du kriegst eine Impfung und eine Rostbratwurst. So wird das geregelt hier. So lockst du die Leute. Das ist genau das Prinzip. Du holst sie mit der Wurst ab und jagst ihnen dann eine Spritze in den Arm. So. Ist ja richtig so.
Ich habe ja gelesen von einer Ökonomin, die da so eine Studie aufgestellt hat. Und die hat gemeint, wenn man den Menschen, die sich jetzt noch nicht geimpft hat, 500 € bieten würden, dann würden die sich impfen lassen. Das heißt, auch Menschen, die vehement gegen Impfungen sind, die Querdenker sind, die das alles für eine Riesenlüge halten, würden für 500 € sagen, nee, dann mache ich, alles klar.
Das glaube ich auch.
Das ist doch geil, oder? Dass Menschen so bekloppt sind.
Ja, auch irgendwo sympathisch. Aber ich sag mal, im Sinne der, das war ein Witz natürlich, im Sinne der neuen Mutation, richtig mal ein gepflegtes Muhaha an alle Impfskeptiker. Nee, Quatsch, war nur ein Witz. Also passt auf. Ich finde, bin wirklich, da wollen wir jetzt wirklich noch darüber reden.
Nee, aber das kam mir gerade in den Sinn. Ich meine, bei Ikea kann man sich auch impfen lassen. Und da gibt's Wurst. Das ist doch super. Und man kann Kerzen kaufen, der Herbst kommt, man muss sich ein bisschen schön mucklig machen.
Oh,
und
ja,
dann gerade noch eine Impfung rein. Das passt doch. Ist doch super.
Ja. Oh, Herbst, das ist auch jetzt meine Jahreszeit, kommt bald wieder. Ich freue mich schon. Das ist die schönste Zeit des Jahres.
Daniel,
für mich.
Ich muss ein bisschen sagen, ich war ja sonst immer so voll der Gegner, die Gegnerin davon, ne? Aber ich habe jetzt, also nur kurz noch, um das Thema anzugreifen. Ich hab mir jetzt Dekorationselemente gekauft, die herbstlich sind.
Finde ich gut.
Also
ja.
Jetzt nicht so kleine Kürbisse oder sowas, aber ich habe so Farbkleckse in einem schönen herbstlichen Orangeton, den ich implementiere in meinen Wohnraum. Und ich habe mir Kleidungsmittel gekauft, die sehr herbstlich sind und sehr kuschelig und so herbstliche Farben haben. Und ich freue mich. Da ist so eine kleine Freude in
ich
mir.
Verstehe,
so eine
ich fühle
freudige
dich.
Situation.
Ich kann das natürlich zu 1000% nachvollziehen. Und ich freue mich auch, wenn du mir die Dekoration einfach mal zeigst.
Ich mach dir auch mal so ein paar Bildchen davon, ja?
Ja, gern. Also ich bin jetzt auch schon. Und ich wollte eh noch mal mich mit jemandem aus deiner Familie unterhalten, weil es jetzt Richtung Herbst geht und da hätte ich ein paar Fragen zum Thema Kerzen.
Und ja.
Da hätte ich noch, weil ich will dieses Jahr mich kerzenmäßig. Da habe ich mich wirklich lange drauf vorbereitet, will ich mich aufs nächste Level pedern. Das ist wichtig für mich.
Du willst quasi die Heizkosten sparen, indem du 70.000 Kerzen aufstellst.
Ja, ich habe mir auch schon ist jetzt egal für wie viel insgesamt, aber für mehrere Geld Sonnengläser bestellt diesen Sommer, weil ich will Kerzenlicht und Solar. Ich will keinen Strom.
Nee, ist doch super, ist ein super Gedanke.
Nee, aber ich freue mich so, weißt du, ich will mir wirklich so noch ein paar schöne Kerzen holen und dann freue ich mich, wenn wirklich so das Herbstlaub langsam aber sicher wieder, sag ich mal, den Wald auch einnimmt und dann die Melancholie sozusagen, ja, und die Melancholie des Waldes irgendwo auch auf mich schwingt. Ganz richtig.
Ja,
genau. Und dann mache
als wären wir sonst nicht melancholisch
so,
genug.
Und in dem Moment mache ich mir dann so eine Kerze an, vielleicht auch zwei, und schlag mir mal ein Buch auf, um mir dann da auf dem Buchdeckel eine Zigarette zu drehen. und dann wird sich mal eingekuschelt. Und da freue ich mich drauf. Ja. Und da muss ich noch mal ein Kerzenfachgespräch führen.
Ich vermittel dich da gerne weiter.
Danke.
Das kriegen wir hin alles. Das klappt, das wird gut. Du kannst auch Düfte, Duftwünsche abgeben.
Genau, ja.
Und so,
ja, ja.
Also.
Thema Düfte, jetzt ist mir beim Thema Düfte das Mikro hingefallen. Aber
hoppla.
Aber ja, da würde ich mich gerne auch im Speziellen über Düfte unterhalten, ja.
Alles klar. Nee, kein Ding, das kriegen wir hin. Ich finde ja auch beim Herbst jetzt ganz schön, also das erinnert mich an eine Textzeile von Farin Urlaub. Ich war, glaube ich, der. Also traurig sein macht keinen Sinn, die Sonne scheint auch weiterhin. Und das finde ich das Schlimme am Sommer, ne? Wenn du so melancholisch bist und draußen ist alles so geil, die Sonne scheint und es gefühlt sieht alles aus wie Club Tropicana, Drinks are free und wir müssen jetzt feiern und huhuhu, aber du willst das gar nicht. Und das ist im Herbst halt das super
ja,
Tolle,
absolut.
Dass die Umgebung auch schon so scheiße ist zu deinen Gedanken. Da passt das wieder.
Ach, also ich
da kann man zu Hause bleiben und einfach sich einmuggeln, schön Kerzen anmachen und einfach mal schön 100% melancholisch sein, ohne dass draußen irgendjemand Party macht.
Ja, absolut. Was für Summertime Sadness. So im Herbst ist das alles, sehe ich genauso. Einfach mal, ich mache dann auch gemütlich, wie gesagt, Kerze einmummeln und dann erstmal 10 Minuten in die eigenen Hände weinen laut.
Das ist toll. Das ist einfach toll.
Wieder ein Tag näher am Tod. Tick-Tack, Tick-Tack, die Uhr macht Tick-Tack.
Ja. Und wenn's dann einfach immer dunkel ist, wenn du im Dunkeln auf die Arbeit fährst und im Dunkeln wieder nach Hause, und
ja.
das ist so schön.
Nee, ich finde aber diese, nein, du musst dir das vor, du brauchst diese Kakao-Vibes, ja, du brauchst diese Kakao-Atmo, das ist wichtig. Dann kommst du gut durch, ja, die Kakao-Atmo brauchen wir. So, stell dir vor, der Herbst, ja, das ist natürlich nass und grau. Aber stell dir vor, du trägst deinen schönsten Anorak, ja, in leuchtenden Farben. Und dann gehst du mit einem schönen bunten Schirm und Gummistiefeln, gehst du dann im Herbst spazieren, da ist eine Pfütze, da trittst du rein, wups, da gehst du weiter, ja, ein bisschen Luft, so kalte Luft weht dir ins Gesicht durch deine Haare, die bunten Blätter wehen da rum und dann stellst du dir in dem Moment vor, wenn deine Nase so ein bisschen zu kalt ist, jetzt gehe ich heim und dann mache ich mir, jetzt gehe ich nach Hause, da mache ich mir einen Kakao mit, wahrscheinlich Hafermilch und freue mich. Das sind Kakao-Vibes. Geil. Und dieses Feeling, wenn man die kalte Nase spürt, sich dann einen warmen Kakao zu machen, das ist der Herbst, meine Damen und Herren. Und da müssen
Amen,
wir hin.
Bruder, Amen. Da noch eine schöne Kürbissuppe und Pumpkin Spice Latte.
Pumpkin Spice Latte?
Pumpkin Spice Latte ist auch hier von... Ja, von dem wusstest du, dass es in Saarbrücken keinen Starbucks mehr gibt? Wir haben offiziell den Landeshauptstadtstatus verloren dadurch.
Ja, das ist, glaube ich, das ist wirklich so, ne? Wenn das Starbucks weg ist, sind wir jetzt...
Wenn uns jetzt noch der Lush entzogen wird und was ist es sonst noch so?
Hier Dings, wie heißt es noch? Primark. Primark.
Primark, wenn das auch weg ist, dann sind wir einfach nur noch eine Mittelklasse-Stadt.
Ja, das stimmt.
In einem... kleinen Bundesland.
Ich glaube, ohne H&M und C&A ist man Dorf, oder? Wie ist das? Ich glaube...
Ja, genau. Ich glaube, so ist die Regelung.
Ja, ich glaube, so haben die das damals an die Scheuer festgelegt.
Damals. Im 16. Jahrhundert war das so festgelegt.
Ja, als das große H&M kam. Naja, und was machst du heute noch?
Ich baue ein Regal auf.
Oh.
Und, ach so, ja, ich hatte ja die große Flutwelle auch bei mir zu Hause, wo mein Dings unterspült, wie nennt man das, meine Wohnung vollgelaufen ist mit Wasser. Und da versuche ich jetzt, mir das doch nochmal schön zu machen. Aber ich habe immer noch keinen schönen Boden. Das ist alles so noch fliesig.
Und hast du da...
Und die Versicherung, das dauert sehr lange, bis Versicherungen, die man ja abschließt und monatlich viel Geld bezahlt, dann sagen, ja, wir geben dir das jetzt wieder zurück, indem wir eine Leistung für dich erbringen. Ganz liebe Grüße.
Andi. Dann hast du noch so ein, aber habt ihr noch so ein, wie nennt man das, so ein Trocknergerät oder so? Brauchst du das auch noch oder ist das raus schon?
Nee, das heißt, nach einem Monat zum Glück hat es dann das geschafft, was es
schaffen
sollte.
Das ist mega nervig, oder?
Ja.
Die gehen immer an und aus, oder? Also so dann, oder laufen die durchgängig eigentlich?
Also ich hatte am Anfang eins, das durchgehend lief, das musste ich selbst ausschalten.
Ah, okay.
Und dann hatte ich später so ein sehr, sehr großes Gerät, das hat das irgendwie mit so Sensoren und Fühlern gemacht. Und wenn es dann gemerkt hat, nee, also links hinten in der Ecke ist noch 30% zu viel Feuchtigkeit, dann mache ich mich mal nochmal an um 3 Uhr nachts.
Hm. Ja genau, das habe ich auch gehört. Ja, kacke. Und dann willst du dir, was willst du dir hinmachen? Parkett oder so? Oder Laminat, aber keine Fliesen irgendwie?
Nee, also ich bin jetzt doch wirklich dafür, weil ich ja immer noch Parterre lebe, dass ich das, das ist hauptsächlich jetzt im Ankleidezimmer und so den anderen Bereich, wo ich nicht gemütlich leben muss, sondern einfach nur ab und zu mal durchlauf, dass ich da fließen lasse. Weil falls dann nochmal was passiert, das war ja alles so ein Holzboden, der zieht sich ja direkt voll und sieht scheiße aus und PVC, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da wird jetzt einfach nur mit schönen Fliesen drüber gefliest.
Ja, also ich würde ja auch...
Schön Terrakotta.
Ja, mediterran. Ja, ich glaube, so Fliesen sind auch noch da ein bisschen schöner als so PVC, oder? Also...
Ich weiß es nicht, ich bin ja kein Fliesenfreund.
Ja, ich eigentlich auch nicht.
Vielleicht in PVC. Im Bad, aber ja.
Ja, aber PVC ist doch auch so. Gibt's da mittlerweile, ich bin da noch auf dem Stand von 1998. Hat sich der Markt weiterentwickelt? Gibt's da mittlerweile schönere Motive? Wie ist der Druck? Also ist das...
Ich denke nicht. Das ist so rückschrittlich wie Deutschland selbst.
Ja, aber ich hab jemanden in meiner Familie, die haben auch oder wohnen immer noch Parterre und da gab es auch das ein oder andere Mal Wasser und die haben dann auch irgendwann die ganze Bude, also auch Wohnzimmer und so sogar alles gefliest, weil das hat sonst keinen Sinn mehr gemacht. Da war auch, wie du gesagt hast, der Holzboden ist hochgegangen und die mussten dann auch die Schränke alles wegwerfen. Auch die Schränke ist jetzt alles gefliest, auch der Fernseher, die Fenster ist komplett gefliest.
Sieht einfach aus wie so eine Ausnüchterungszelle bei in der Polizei.
Ja, oder ein bisschen auch wie in so einem Schlachthaus auch. Aber ja, ist toll, ja. Airbnb, könnt ihr mal gucken. Ja, aber dann einen Schrank zusammenbauen. Ja, das ist doch eine schöne Samstagsbeschäftigung auf jeden Fall.
Ja, und ich muss halt auch noch kreativ werden, weil die standesamtliche Hochzeit, die ich besucht habe, darauf folgt jetzt noch eine freie Trauung.
Oh.
Und für dieses Fest, da bin ich Brautjungfer. Ich habe immer noch nicht verstanden, was der Unterschied zwischen Trauzeuge und Brautjungfer ist und warum es das gibt. Aber als Brautjungfer muss ich ja auch viel tätig sein. Und da werde ich jetzt noch kreativ und mache Dinge, die dann an der Feier hoffentlich gut ankommen werden. Ich sag mal so, ich kann nicht zu viel verraten, aber ich werde an der an der Feier moderieren.
Oh.
Im Stil von Thomas Gottschalk,
oh.
Was dich vielleicht ein bisschen freut.
Ja, sehr. Gänsehaut.
Und für diesen Auftritt habe ich einen Paillettenrock in Silber.
Oh, Gänsehaut.
Ja.
Mega. Filmst du das?
Ja, ich hoffe, dass das jemand filmt. Ich muss ja moderieren.
Nee, aber stellst du nichts auf oder so einfach?
Da muss ich auch mal mit dir reden. Ich brauche eventuell Equipment.
Bis wann denn?
Ja, das machen wir dann nachher.
Ja, ah ja, okay. Klar, wenn du was brauchst, call me. Na voll, können wir was aufstellen. Wäre doch witzig. Auch für mich privat, das mal zu sehen.
Ja, aber ich glaube, du bist sehr kritisch, weil ja Thomas Gottschalk dein Hero ist.
Ja, Thomas Gottschalk.
Wenn ich mich da rantraue, das wird schwierig.
Thomas Gottschalk ist mein Gerhard Schröder sozusagen.
Dein Kraftriegel für die Seele.
Ja, aber auch nicht mehr so. Manche Leute hören irgendwann auch besser auf, ohne noch was öffentlich zu sagen, wenn man einfach zeitlich nicht mehr so richtig mitkommt. Das ist
ja, das
für viele, gerade, denke ich, Männer eine gute Lektion, so, aber, ja, das ging doch super, das ging wirklich nach einem tollen Samstag, Mann.
Ja.
Das ist gut, ich weiß.
Was machst du noch so?
Ja, ich muss noch, ich gehe jetzt gleich noch in den Garten, etwas, in,
ui.
Ja, ich bin ja, ich habe den Sommer noch viel gepflanzt, ich habe jetzt diverse Obstbäume, tatsächlich.
Geil.
Und Sträucher und so da viel rein investiert, bin ich reingegangen. Und dann werde ich noch heute auch noch eine Wanderung machen, sehr wahrscheinlich. Eine kleine Wanderung. Aber nicht so etwas rausgehen. Ein bisschen. Aber mal gucken.
Ja, noch ein bisschen die Sonne genießen.
Ein bisschen die Sonne genießen und dann ganz normal gegen 17 Uhr schieße ich mich ab und dann gehe ich schlafen. Fang dann gleich an zu trinken, Mom.
Wunderschön. Das klingt nach einem ganz tollen Samstag für uns beide.
Oh wow, mir ist hier gerade so ein mir ist hier ein Nachtfalter, ein riesiger Nachtfalter ist mir in mein Schloss geflogen. Ist das,
oh mein Gott.
Gibt's einen Unterschied zwischen Nachtfalter und Motte oder ist das eine nur vornehmen? Ist das wie bei Hä und was? Oder,
Das ist bestimmt wie Trauzeugin und Brautjungfer, das weiß ich
nicht. Ja, stimmt, gut, dass du das doch mal sagst. Ist das nicht vielleicht so, da wollte ich nochmal nachhaken. Ist das eigentlich nicht so, dass eine das ist jetzt völlig falsch, aber hat man nicht nur eine Trauzeugin und die Jungfern, sondern mehrere?
Also ich glaube, so wie ich informiert wurde, dann macht die Trauzeugin, die unterschreibt bei der standesamtlichen Trauung irgendwie, dass sie Zeuge war, dass das passiert ist. Oder dass sie denen hilft, dass die weiter verheiratet bleiben. Die hat auf jeden Fall Verantwortung. Die will man mir nicht geben, deshalb bin ich Brautjungfer. Und ich glaube, die Brautjungfern sind die Singles, die viel Spaß machen und haben. Also,
alles klar, dann.
Das ist, glaube ich, die offizielle Definition.
Die Singles, die viel Spaß machen. Okidoki. Gesellt ihr euch dann mal zusammen?
Nee, ich bin ja die einzige Brautjungfer.
Okay. Ey, ne, mal nochmal sowas zurück, noch einen Satz zum Nachtfalter.
Ja.
Ich habe hier, ich sitze in meinem Wohnzimmer und ich habe da so ein großes Fenster, das weißt du ja, ne? Und da ist so eine Fensterbank drunter und unter der Fensterbank habe ich jetzt beobachtet, während wir hier recorden, ist so ein kleiner Spalt, so ein Loch in der Wand, ja? Minimal.
Ja.
Und der Nachtfalter ist da reingekrabbelt und jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Jetzt weiß ich mal auch, wo hier die Heizkosten herkommen. Ist ja krass. Der ist jetzt durch die Wand rausgeflogen.
Oh weh.
Gut, jetzt weiß ich, was ich mache. Ich fahre sofort ins Bauhaus oder in einen anderen Supermarkt. Da gibt's ja noch tolle andere wie den Hela Baumarkt, Obi oder auch den Praktika. In einen der mal gucken und dann werde ich ja mal ein bisschen rummännern. Ich werde jetzt.
Haben wir ein Obi bei uns im Saarland? Gibt's das?
Ich glaube ja. Ich glaube.
Hornbach.
Ja, oh, Eidedeidedei. Ja, ja, den haben wir da.
Gut,
okay.
Viel Spaß beim Rummännern heute.
Ja, sehr gerne. Ja, den werde ich haben, alleine. Okidoki.
Guti. Daniel, ich weiß jetzt nicht, wann wir uns wieder hören. Das müssen wir ja alles mal privat ausklabustern, ne?
So machen wir das.
Aber ich meine, für unsere treuen Fans, die jetzt wochenlang gewartet haben, war das da ja jetzt schon mal ein Anfang.
Absolutely.
Wir haben euch immer noch lieb, eure Eltern sind nicht getrennt, wir bleiben zusammen, wir versuchen das noch weiter. Manchmal wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir reißen uns zusammen. Wir sind auch in der Paartherapie jetzt und
ich kann den nächsten Termin nicht übrigens.
Das war wieder typisch. Ich habe hier alles umgelegt, damit das funktioniert. Und dann, bei dir ist jetzt wieder, was machst du denn?
Ist egal, Heimspiel, ist Fußball, Saarbrücken, Heimspiel. Ole, ole. Kannst du alleine hinfahren.
Gut, nee, aber denkt immer dran, eure Eltern haben euch lieb, egal was passiert.
Und wenn nicht, an euch liegt's nicht, wenn wir streiten, auf keinen Fall.
Genau, es liegt nur an uns.
Ja, und natürlich an euren Noten.
Es liegt nur an eurem Vater.
Ja, und an euren Noten. Ne? Und weil ihr alle, ich weiß auch nicht, ich habe mir das alles anders vorgestellt.
Ich mir auch, ey.
Nee, Quatsch.
Okay.
Oh Gott, naja, alles klar. Ey, ich habe aufgehört zu rauchen noch. Das ist auch noch eine Info.
Nein.
Doch, ich rauche nicht mehr seit...
Wie lange schon?
8 Wochen.
Wow.
Schon gut, oder?
Und hast du schon so ein Gefühl, also dass du... Merkst du schon, dass du kein Verlangen mehr hast?
Ja, ich habe kein... Ich war auch schwierig? Dazwischen schon betrunken einmal und musste gar nicht... Mhm. Ich hatte gar nicht Verlangen nach Nikotin. Da hatte ich Angst davor, das erste Mal dann nochmal Bier trinken und so, weißt du? Und dann mit Zigaretten, aber gar kein Problem.
Ja, voll gut, ey.
Und ich schmeck schon Sachen anders.
Ich schmecke
ja wieder. Möhren schmecken jetzt ganz anders. Ich bin auf der gleichen Reise wie mein Bekannter, der Corona hatte. Aufgrund von Corona hat sich sein Geschmack tatsächlich verändert. Also er hat lange gar nichts geschmeckt und gerochen, so wie man das kennt. Jetzt kommt das wieder, aber er sagt tatsächlich, dass er Sachen anders schmeckt, ja, und riecht.
Oha.
Und der finde ich total spannend. Gerade so bei überbackenen Alforno-Sachen, das riecht ja jetzt alles anders. Und auf der gleichen Reise befinde ich mich auch nur wegen nicht mehr rauchen. Also ich schmecke jetzt Möhren etwas anders und sonst noch nichts. Aber ich bin gespannt, was kommt. Aber ich esse so selten Möhren, deswegen ist es auch. Aber wenn, dann ist es krass.
Und du joggst ja auch, hast du da auch schon was gemerkt, dass du jetzt mehr Kondition hast dadurch?
Nee, eigentlich nicht. Nee, gar nicht. Wirklich, ich bin ehrlich, nee. Noch nicht. Ich glaube, das dauert auch noch, weil die Lunge muss ich noch frei atmen. Ich glaube, ich bin noch so auf so Rußfilter unterwegs, aber so ein paar Jahren dann.
Ja, meine Eltern haben ja auch, die waren ja krasse Raucher und haben dann irgendwann aufgehört damit und sind jetzt, glaube ich, schon 10 Jahre oder so Nichtraucher. Und bei denen ist das ja jetzt so langsam wieder so, die Lunge, als hätten die nie geraucht.
Ja, das dauert, ja.
Es gibt Hoffnung.
Aber ich habe im Prinzip ja auch, guck mal, also schon lange, ich habe 10 Jahre jetzt insgesamt geraucht, dann wenn ich es jetzt durchhalte. Ich habe relativ spät angefangen zu rauchen, weil ich halt...
Das ist ziemlich dumm,
ja.
Wenn man mit 18, 19 dann anfängt, ist schon blöd.
Ja, ich habe spät angefangen dann zu versuchen, cool zu sein irgendwie. Und
es halt immer noch nicht...
Ja, das war ja 11 Meter jetzt. Ich habe, während ich das gesagt habe, habe ich gewusst, jetzt kommt's. Ja.
Nehme ich gern.
Ja, klar. Und aber... Ich vermisse es überhaupt nicht. Aber ich glaube, 10 Jahre ist ja lang genug auch. Aber da gibt's ja Leute, wenn du da 30, 40 Jahre so auf dem Buckel hast, die du geraucht hast, ist das nochmal eine andere Sache.
Ja, klar.
Aber ich habe einfach in der Quarantäne aufgehört, ne? Weil ich
voll toll.
Ja, ich weiß auch nicht warum. Weil ich habe gedacht.
Finde ich super.
Entweder, ja, bitte nicht, das finde ich ganz schlimm, diese, finde ich voll gut. Ja, danke.
Nee, ist aber wirklich so, ich bin stolz auf dich, weil
absolut.
So Süchte überwinden ist halt echt eine Sache. Und vor allen Dingen, wenn du das so gewohnt bist und es ist ja auch irgendwie ein Genussmittel und
aber
gehört so zum Lifestyle dazu. Und ich finde es jetzt toll, weil dann kann ich wieder für die Aufnahmen zu dir nach Hause und werde zugequatscht.
So ist es.
Das ist wirklich toll.
So ist es. Und ich habe jetzt nochmal eine Sucht frei. Da kann mir jetzt eine neue Sucht überlegen. Ich überlege schon die ganze Zeit was.
Shopping-Sucht.
Nee, ja. Das, ich habe ja gesagt, was Neues.
Oder muss ich noch was dazu erzählen? eine Person in meinem Umfeld ist jetzt hat mit einer Therapeutin Gespräche geführt und die hat dann gesagt, man soll das irgendwie, man soll sich öfter mal belohnen. Und als diese Person mir das erzählt hat, mussten wir beide sehr lachen, weil das Einzige, was wir gut können, ist uns selber belohnen, sei es mit Essen oder mit Shopping. Also das ist wirklich ein Tipp, der ist, glaube ich, eher in die falsche Richtung gelaufen.
Ja, man muss den Therapeut oder die Therapeutin nur so belügen, um die Antworten zu erhalten, die man gerne hören würde. Und dann ist so eine Therapie auch erfolgreich meistens.
Shopping wird alles wieder gut machen. Ja. Nee, aber vielleicht sowas Spannendes. Irgendwie so ein Tick oder sowas.
Nee, schon eine, so irgendeine so coole Abhängigkeit. Mal gucken, was.
Cola-Flaschen-Abhängigkeit.
Ja. Ja, auch, also meinst du zum Trinken oder die Süßigkeit?
Die Süßigkeit.
Da bin ich auch schon temporär abhängig. Das ist, okay. Muss ich gucken.
Wir überlegen
ich uns. Ich sag mal so.
Vielleicht können unsere Zuhörer
ja, genau.
Uns ja auch schreiben, was eine coole Sucht
genau, wäre. Genau, das würde mich eh freuen. Schickt uns doch eure liebsten Süchte und was ihr, wonach ihr am liebsten abhängig wärt. Und vielleicht können wir daraus was fischen und schickt mir eure schlimmsten Paranormal.
Der beste Tipp gewinnt.
Ja, genau, der beste Tipp gewinnt. Und das hat nichts damit zu tun, aber da rufe ich ja zwischendurch immer zu auf. Schickt mir eure schlimmsten paranormalen Erlebnisse.
Es ist ja auch bald wieder Halloween.
Ja, wir brauchen Stoff. Oh ja, dieses Jahr, Margot.
Oh ja.
Dieses
ja.
Jahr.
Ja, Daniel, ich habe ja, also ich bin ja daran zu planen, eine große Halloween-Party zu schmeißen. Also für Geimpfte nur, ist die 1G-Regel.
Wir können, also wenn du das machst, können wir ja als Special auf deiner Halloween-Party so eine Dreiviertelstunde Podcast live recorden.
Ich denke auf jeden Fall, dass das nicht stattfinden wird.
Ich denke auch nicht. Während ich das gesagt habe, habe ich mir gedacht, naja.
Gut, okay. Dann bis irgendwann.
Alles klar.
Habt noch einen schönen Restsommer. Genießt Game of Thrones in der Quarantäne, wenn ihr da seid. Ansonsten hören wir uns irgendwann wieder.
So ist es. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen Restsommer. Wir hören uns sicher ganz bald, vielleicht auch nicht, aber sicher ganz bald. Adios.
Ciao, Sie. So, drücke ich hier mal drauf, ne?
Ich auch, ne?